Ich war 17 Jahre alt und im dritten Jahr der Oberschule, als dies geschah. Die Schule, die ich besuchte, war schon immer klein gewesen, aber aus irgendeinem Grund hatte dieses Jahr besonders rekordverdächtig viele Schüler. Und natürlich bedeutete die höhere Schülerzahl, dass mehr Mitarbeiter benötigt wurden. Dazu gehörten auch die Hausmeister der Schule. Meiner Meinung nach hatte es sich immer so angefühlt, als bräuchte die Schule mehr Hausmeister, und daher war es eigentlich ganz schön zu sehen, dass endlich etwas dagegen unternommen wurde. Allerdings verlief der Prozess sehr schleppend. Bis zu diesem Zeitpunkt waren es bereits 2 Wochen bis zu den Winterferien, und die Schule bemühte sich immer noch verzweifelt, mehr Hausmeister einzustellen. Es wurden zwar einige angestellt, aber offensichtlich waren das noch lange nicht genug, um die Gesamtzahl der Schüler abzudecken. Mit den Winterferien, die bereits vor der Tür standen, hatten viele meiner Kurse große Projektabgabetermine, und so beschlossen meine 3 Freunde und ich, an einem Mittwoch nach dem Unterricht länger zu bleiben, um ein Gruppenprojekt fertigzustellen, an dem wir ehrlich gesagt kaum angefangen hatten. Wir arbeiteten im Klassenraum unseres Englischunterrichts, da unser Englischlehrer Mr. Simmons wirklich sehr nett war, und wir wussten, dass es ihm nichts ausmachen würde, wenn wir nach Unterrichtsschluss in seinem Klassenraum blieben, um unser Projekt zu beenden. Nach ein paar Stunden Arbeit verließ er schließlich den Raum. Er ließ den Klassenraum unverschlossen und sagte uns lediglich, dass wir, wenn wir fertig seien, einen Hausmeister rufen müssten, der ihn für uns abschließen würde. Wir arbeiteten noch ein paar Stunden und ungefähr zu diesem Zeitpunkt begannen wir, das Projekt tatsächlich abzuschließen. Ich beschloss, einen Hausmeister zu suchen, der den Klassenraum für uns abschließen konnte, denn je schneller wir einen fanden, desto schneller konnten wir nach Hause gehen. Während ich allein den Flur entlang ging, überkam mich ein unheimliches Gefühl. Obwohl es Winter war und es erst etwa 19 Uhr war, drang absolut kein Tageslicht durch die Fenster. Zudem waren schon die Hälfte der Lichter in der Schule ausgeschaltet. Und die Tatsache, dass sich praktisch niemand in der Schule befand, schuf eine wirklich verstörende Atmosphäre. Ich suchte etwa 10 Minuten lang nach einem Hausmeister, konnte aber niemanden finden. Es schien, als ob auf dem Erdgeschoss außer mir und meinen 3 Freunden niemand sonst anwesend war. Soweit ich das wusste, war das absolut nicht normal. Ich war mir sicher, dass immer mindestens ein paar Hausmeister während der außerhalb der Schulzeiten arbeitenden Stunden anwesend waren. Genau in diesem Moment ging ich an der Treppe vorbei, die in den Keller der Schule führte. Von dort unten waren, soweit ich sehen konnte, noch weniger Lichter an als an meinem Standort. Ich stand ein paar Minuten lang oben an der Treppe und überlegte, ob ich wirklich hinuntergehen wollte oder nicht. Dann hörte ich plötzlich ein Geräusch, das wie das Ansaugen eines Staubsaugers klang. Ich dachte sofort, dass das ein Hausmeister sein musste, und begann, die Treppe hinunterzugehen. Unsere Schule war so aufgebaut, dass direkt im Keller rechts vom Treppenabgang der Computerraum lag. Ich schaute hinein, da das Geräusch von dort zu kommen schien, und da fiel mir auf, dass es sich nicht um einen Staubsauger handelte, sondern dass einer der Computer hochgefahren wurde. Direkt daneben stand eine dunkle Gestalt mit dem Rücken zu mir, nur vom schwachen Licht des Computers erleuchtet. Selbst in der Dunkelheit konnte ich erkennen, dass der Mann eine der Hausmeisteruniformen unserer Schule trug. Ich hatte absolut keine Ahnung, warum ein Hausmeister einen Schulcomputer hochfahren würde, aber ich schob mir diesen Gedanken beiseite und sagte, hey, gibt es eine Chance, dass du für mich einen Klassenraum abschließen könntest? Der Mann erhob sich aus seiner gebeugten Haltung und drehte sich zu mir um, aber er antwortete nicht. Er stand einfach da. Hallo? Noch ein paar Sekunden Stille vergingen, als der Mann plötzlich mit voller Geschwindigkeit in meine Richtung sprintete. Er rannte so schnell, dass ich kaum Zeit hatte, überhaupt zu registrieren, was geschah. Natürlich drehte ich mich um und rannte die Treppe wieder hinauf, um dann zurückzublicken und festzustellen, dass der Mann verschwunden war. Ich nahm an, dass er weiter den Gang im Keller hinuntergelaufen war, doch dann wurde mir klar, diese Treppe war der einzige Ausgang aus dem Keller. Dort unten gab es nicht einmal Fenster. Egal, ob es sich um einen echten Hausmeister handelte oder nicht, es war mir egal. Ich rief die Polizei und meldete die Situation. Danach kontaktierte ich meine Freunde, die oben an der Treppe im Keller auf mich gewartet hatten, und wir blieben dort, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten schließlich eintrafen, führten wir sie in den Keller, wo man uns anwies, oben zu warten, während sie den Keller durchsuchten. 20 Minuten später kamen die Polizisten wieder die Treppe hoch, diesmal mit einem Mann, der mindestens in seinen frühen 60ern war, in einer Hausmeisteruniform und in Handschellen. Ich erkannte ihn sofort als denselben Mann, den ich im Computerraum gesehen hatte. Es stellte sich später heraus, dass der Mann die meiste Zeit der vergangenen Woche in einem der Versorgungsräume im Keller der Schule gelebt hatte und von dort stammte auch die Hausmeisteruniform. In dem Schrank hatte er eine provisorische Matratze, viele leere Lebensmittel- und Getränkeverpackungen und, am beunruhigendsten, mehrere Polaroid-Fotos von der Schule hinterlassen. Einige dieser Fotos zeigten sogar ahnungslose Kinder im Klassenraum oder einfach im Flur während der Schulzeit. Der Mann hatte sich buchstäblich tagsüber in aller Öffentlichkeit versteckt und kam nur damit durch, dass so viele neue Hausmeister eingestellt wurden, was ihm erlaubte, sich unter ihnen zu mischen. Der Mann wurde natürlich festgenommen und die ganze Situation führte dazu, dass die Schule für den Rest der Woche geschlossen wurde. Was bis heute, zumindest für mich, unklar bleibt, sind seine Beweggründe. Warum er all diese Polaroid-Fotos von der Schule und den Schülern gemacht hatte oder weshalb er auch nachts im Computerraum unterwegs war, das ergibt für mich immer noch keinen Sinn. Eine Zeit lang arbeitete ich als Hausmeister an einer Universität. Die Hochschule war etwa durchschnittlich groß und es gab mehrere Gebäude auf dem Campus. Es gab noch ein paar andere Hausmeister und wir hatten jeweils bestimmte Gebäude, die uns zur Reinigung zugeteilt wurden. Diese wechselten auch ab und zu. Im Grunde nahm ich einfach das, was man mir auftrug. Als ich dort arbeitete, waren meine Schichten meistens vom Nachmittag bis in die Nacht. Ich hörte meist um 22 oder 23 Uhr auf. Eines Abends war ich in einem der Gebäude, in dem sich auch Klassenräume befanden. Es lag am westlichen Rand des Campus, quasi am Rande. Ich kam abends in das Gebäude, nachdem alle Unterrichtsstunden des Tages beendet waren. Es waren zwar noch ein paar Studenten da, die lernten oder arbeiteten, aber nicht viele. Mit fortschreitender Nacht wurde es immer ruhiger. Ich begann, einige der Klassenräume zu reinigen und es dauerte eine Weile. Gegen 21 Uhr war im Gebäude niemand mehr anwesend. Ich hatte bereits ziemlich viel gereinigt und wollte nur noch das Gebäude abschließen. Es waren noch etwa zwei Klassenräume übrig. Das Gebäude verfügte über mehrere Flure, Loungebereiche zum Lernen und auch Büros. Ich ging einen Flur entlang, als ich plötzlich Schritte hörte, die in einiger Entfernung in Richtung der Klassenräume kamen, die ich reinigen wollte. Während ich in diese Richtung ging, sah ich einen Mann aus einem der Flure auftauchen. Er ging weiter und bald war er aus meinem Blickfeld verschwunden. Ich dachte mir, dass es wohl ein Student war. Es war ungewöhnlich, so spät noch Leute hier zu sehen, aber vielleicht studierte er eben in der Nacht. Ich ging weiter zu dem Klassenraum, in dem ich arbeiten wollte, und kam etwa ein oder zwei Minuten später an. Als ich die Tür öffnete und hineinging, waren die Lichter aus. Nachdem ich sie eingeschaltet hatte, erschien der Raum völlig leer. Ich hatte meinen Reinigungskarren mit vielen Utensilien dabei und begann, einige Sachen herauszunehmen, um mit der Arbeit anzufangen. Plötzlich hörte ich von meiner linken Seite ein Geräusch. Als ich hinsah, entdeckte ich, dass ein Mann mit voller Geschwindigkeit auf mich zurannte. Es war derselbe Mann, den ich vor ein paar Minuten gesehen hatte. Nun stürmte er aggressiv auf mich zu. Ich hatte kaum Zeit zu reagieren. Das Einzige, was mir gelang, war, rückwärts auszuweichen und zur Tür zu gelangen. Währenddessen erreichte mich der Mann, packte meinen Arm und schlug mir beim Rückzug leicht auf den Rücken, ehe er mit voller Wucht mit meinem Reinigungskarren zusammenstieß und sowohl der Karren als auch er zu Fall kamen. Ich schaffte es, aus dem Klassenraum zu entkommen, bemerkte aber, dass er sich wieder aufrappelte, um mir nachzujagen. Ich rannte den Flur entlang und fand eine Tür, die zu einem Badezimmer führte. Schnell ging ich hinein und verschloss die Tür. Etwa 10 Sekunden später stand der Mann draußen und ich hätte zurückgehen sollen, um das Gebäude zu verlassen. Doch ich war nicht schnell genug und hatte die Befürchtung, dass er mich auf den Fluren einholen würde, wenn ich den Raum verließ. Er versuchte, die verschlossene Tür zu öffnen und begann heftig dagegen zu schlagen. Glücklicherweise hatte ich mein Handy dabei und wählte 911. Während ich mit der Polizei sprach, schlug der Mann weiterhin unerbittlich an die Tür. Ich wusste nicht, was in ihm vorging. Er versuchte weiterhin hineinzukommen, und ich sagte keinen Laut, aus Angst, dass jede Bewegung den Türmechanismus zum Klirren bringen könnte. Obwohl die Tür robust schien, vibrierte sie unter seinen Schlägen. Plötzlich hörte ich Stimmen von anderen Personen im Gebäude, und ich wusste, dass die Polizei eingetroffen war. Bevor ich es richtig verarbeiten konnte, umstellten die Beamten den Mann, hinderten ihn daran, weiter in den Raum zu gelangen und nahmen ihn fest. Später erfuhr ich, dass der Mann kein Student der Universität war. Ich weiß bis heute nicht, warum er versucht hatte, mich anzugreifen und hinterher mir nachzulaufen. Vielleicht hatte er es auf den Klassenraum abgesehen oder war wütend, dass ich ihn betreten hatte. Ich weiß es wirklich nicht. Er war eindeutig gefährlich. Nach diesem Vorfall hatte ich nie wieder eine derartige Erfahrung. Ich arbeitete noch etwa ein weiteres Jahr an dieser Universität, bevor ich weiterzog. Dieser Vorfall blieb jedoch als der eindrucksvollste und unvergesslichste Moment meiner Zeit dort in meinem Gedächtnis. Ich habe früher als Hausmeister in meinem örtlichen Einkaufszentrum gearbeitet. Der Job selbst war ziemlich unkompliziert. Müll leeren, Böden und Fenster putzen, die Toiletten reinigen und so weiter. Das Einzige, was mir an dem Job nicht gefiel, war, dass wir all dies außerhalb der Geschäftszeiten erledigen mussten, was im Grunde bedeutete, dass mein Schlafrhythmus völlig entgegengesetzt zum eines normalen Menschen war. Das Einkaufszentrum war nicht sehr groß und so waren normalerweise die einzigen anderen Personen, die zur gleichen Zeit wie ich arbeiteten, ein oder zwei Sicherheitskräfte und vielleicht noch ein weiterer Hausmeister. Aber in der Nacht, in der sich diese ganze Geschichte abspielt, war ich, soweit ich mich erinnern kann, der einzige eingeteilte Hausmeister. Es sollte zwar ein Sicherheitsmann anwesend sein, doch ich hatte ihn noch nicht gesehen und es war bereits 3 Uhr morgens, etwa in der Mitte meiner Schicht. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, ob er überhaupt da war oder nicht. Es war nicht ungewöhnlich, dass ich den Sicherheitsmann eine Weile nicht traf, aber dieser Typ war dafür berüchtigt, oft seine Schichten zu versäumen, so dass es tatsächlich eine gute Chance gab, dass ich in jener Nacht vollkommen allein arbeitete. Ich war gerade dabei, wie üblich die Böden zu reinigen, während ich mich langsam in Richtung des hinteren Bereichs des Einkaufszentrums bewegte. Eine Sache, die ich erwähnen sollte: Ich arbeitete immer mit meinen Kopfhörern. Ich gebe zu, das war vermutlich nicht die beste Idee, da es fast unmöglich machte, etwas um mich herum zu hören, aber der 18-jährige Ich war davon völlig unbeeindruckt, zumindest bis ich etwas bemerkte. Eines jener Tore, die benutzt werden, um Geschäfte und Einkaufszentren zu verschließen, war nicht ganz geschlossen, sondern nur halb geschlossen. Sofort zog ich meine Kopfhörer ab und kam zu 2 möglichen Schlussfolgerungen. Entweder hatte ein Angestellter des Geschäfts das Tor in der Nacht nicht richtig geschlossen oder jemand war eingebrochen, nachdem es bereits verschlossen worden war. Dies geschah in einer recht kleinen Stadt, in der sich, zumindest größtenteils, alle kannten. Die Kriminalitätsrate war gelinde gesagt sehr niedrig und so nahm ich dummerweise sofort an, dass es sich um einen Fehler eines Mitarbeiters handelte. Obwohl ich nur Hausmeister war, hatte ich Zugang zu einem Ersatzschlüsselbund für alle Geschäfte, also dachte ich, ich schließe das Tor einfach selbst ab. Und so tat ich es. Doch während ich dies tat, schwöre ich, dass ich ein Geräusch vernahm, das wie ein Ringen klang, das aus dem hinteren Bereich des Geschäfts kam. Es hörte sich an, als würden Kleidungsstücke bewegt und aneinander gerieben. Um ehrlich zu sein, erschütterte mich das ziemlich. Ich spürte, wie mein Herz zu rasen begann, als mir bewusst wurde, dass sich vielleicht tatsächlich jemand darin befand. Letztendlich dachte ich jedoch, dass mein Verstand mir einen Streich spielte. Ich verspürte den Drang, hineinzuschauen, um das zu bestätigen. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber es schien, als wäre es der einzige Weg, meinen Geist zu beruhigen, indem ich selbst sah, dass nichts da war. Also schaltete ich meine Taschenlampe ein, die ich immer bei der Arbeit dabei hatte, und ging hinein. Es war totenstill dort und ich begann, mit meiner Taschenlampe langsam umzusehen. Das Geschäft war nicht sehr groß und so dauerte es nur ein paar Minuten, bis nahezu alles durchsucht war, bis auf den allerhintersten Teil des Ladens. Ich machte mich also dorthin auf den Weg, als ich plötzlich direkt zu meiner Linken etwas hörte, das wie Atmen klang. Ich richtete meine Taschenlampe sofort nach links und zu meinem absoluten Entsetzen offenbarte sich mir ein Mann, der eine dieser Perk-Masken trug, wie man sie in Filmen sieht. Es war offensichtlich, dass der Mann versuchte, sich in einem Kleiderständer zu verstecken. Ich bemerkte außerdem schnell, dass er ein Messer bei sich trug. Nicht irgendein kleines Taschenmesser, sondern ein großes Jagdmesser. Ich werde nicht lügen. Ich bekam solche Angst, dass ich erstarrte. Bevor auch nur ein Wort gesprochen werden konnte, hob der Mann seinen Finger an den Mund, um mir zu signalisieren, still zu sein. In diesem Moment dachte ich, dass ich genug gesehen hatte. Ich drehte mich um und rannte schneller, als ich jemals zuvor außerhalb des Einkaufszentrums gelaufen war, direkt zu meinem Auto auf dem Parkplatz. Noch bevor ich wieder zu Atem kam, trat ich aufs Gas, während ich die Notrufnummer 911 wählte. Ich wollte den Sicherheitsmann, der angeblich im Einkaufszentrum sein sollte, wenigstens warnen, aber erstens kannte ich seine Telefonnummer nicht und zweitens, wie bereits erwähnt, wusste ich nicht einmal, ob er an diesem Abend überhaupt zur Arbeit erschienen war. Ich hinterließ eine Sprachnachricht für meinen Chef und verständigte selbstverständlich die Polizei, während ich alles erklärte, was gerade geschehen war. Ich gab die bestmögliche Beschreibung des Mannes, die ich konnte, aber da er eine Maske trug, gab es nicht wirklich viel zu sagen. Am nächsten Tag, als ich zur Arbeit kam, war jenes Geschäft komplett abgesperrt. Es stellte sich heraus, dass es ausgeraubt worden war, und das noch bevor die Polizei eintraf. Ein Teil von mir fühlte sich schlecht, weil ich nichts unternommen hatte, aber nun ja, der Mann hatte ein Messer. Ich denke, es ist gerechtfertigt zu sagen, dass ich nicht mein Leben riskieren würde, um einige Gegenstände in einem Geschäft zu schützen. Soweit ich weiß, wurde der Sicherheitsmann, der an jenem Abend arbeiten sollte, gefeuert. Was mich betrifft, so arbeitete ich noch weitere 2 Jahre in diesem Job. Seit dem Überfall waren im Einkaufszentrum nachts immer mindestens 3 oder 4 Sicherheitskräfte im Einsatz. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich in diesem Job keine weiteren derart furchterregenden Erlebnisse mehr hatte. Diese Nacht wird jedoch für immer als eines der schrecklichsten Ereignisse in meinem Leben in Erinnerung bleiben. Ich arbeite als Hausmeister für ein Hotelunternehmen in meiner Region. Es handelt sich dabei nicht wirklich um eine Zimmermädchenposition, da ich keine Zimmer reinige. Stattdessen bin ich für Aufgaben wie das Säubern der Pools, das Reinigen der Böden in der Lobby und in den Fluren, das Auffüllen der Getränkeautomaten und ähnliche Tätigkeiten zuständig. Das Unternehmen besitzt mehrere Hotels in der Umgebung und da ich direkt für das Unternehmen arbeite, wechsle ich während meiner Schichten häufig zwischen den Hotels. Die Schichten finden immer mitten in der Nacht statt, um die Gäste nicht zu stören, in der Regel von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. An diesem Abend war ich wie gewohnt dabei, die Böden zu reinigen. Ich würde sagen, ich befand mich ungefähr in der Mitte meiner Schicht, also um 2 Uhr morgens, als ich plötzlich einen Mann in seinen 40ern den Flur entlang auf mich zukommen sah. Als er nahe genug kam, nahm ich meine Ohrhörer ab, um zu hören, was er benötigte. Der Mann erklärte mir, dass die Fernbedienung für den Fernseher in seinem Zimmer völlig defekt sei. Wie bereits erwähnt, bin ich kein Zimmermädchen. Ich betrete nie die Zimmer und eigentlich gehört Kundenservice überhaupt nicht zu meinen Aufgaben. Ich dachte zunächst nicht, dass ich dem Mann weiterhelfen könnte, aber ich wollte es zumindest versuchen. Ich fragte ihn, was genau an der Fernbedienung defekt sei, und er antwortete, dass alle Funktionen einwandfrei funktionierten, er jedoch nicht verstehe, wie man den Lautstärkeregler bedient. Das fand ich etwas merkwürdig, denn ich hatte schon gesehen, wie die Fernbedienungen aussahen, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand nicht wüsste, wie sie funktionieren. Es gab schließlich nur ungefähr 6 Tasten. Ich sagte ihm, dass ich ihm gerne zeigen würde, wie die Fernbedienung funktioniert, wenn er sie aus seinem Zimmer holen und mir bringen würde. Aus irgendeinem Grund regte sich der Mann darauf hin. Er begann zu meckern und beklagte sich über den schlechten Kundenservice und meinte, es wäre viel einfacher, wenn ich direkt zu seinem Zimmer käme. Schließlich gab ich nach, fragte ihn nach seiner Zimmernummer und stellte fest, dass er nur eine Etage über mir wohnte. Außerdem dachte ich, es würde nicht lange dauern, jemandem zu erklären, wie man die Lautstärke einstellt. Also sagte ich ihm, dass ich, sobald ich den Flur, an dem ich gerade arbeitete, fertig gereinigt hätte, zu seinem Zimmer gehen würde. Etwa 5 Minuten später machte ich mich auf den Weg zu seinem Zimmer und klopfte an die Tür. »Hallo, ich bin hier, um dir zu zeigen, wie die Fernbedienung funktioniert«, rief ich. Unmittelbar danach hörte ich gedämpfte Stimmen, die miteinander sprachen. Es waren mindestens 3 verschiedene Stimmen zu vernehmen. Das Gespräch dauerte so lange, dass ich annahm, der Mann hätte mich nicht gehört. Doch dann verstummten die Stimmen und etwa eine halbe Minute später begann die Tür langsam aufzuschwingen. Der Mann öffnete die Tür kaum, so als ob sie sich um etwa 1 Zentimeter öffnete. Mir fiel sofort auf, dass alle Lichter im Zimmer aus waren. Abgesehen von dem schwachen Schein des Fernsehers war es völlig dunkel drinnen. Als ich die Tür ein wenig weiter öffnete, bat er mich herein. Ich zögerte, denn alles in mir sagte mir, dass dies eine schlechte Idee war. »Komm schon, komm herein«, drängte er diesmal eindringlicher. Ich schob die Tür auf, versuchte aber, so viel wie möglich im Flur zu bleiben. Gleichzeitig betätigte ich den Lichtschalter direkt neben der Tür, um das Licht einzuschalten. Zu meinem Entsetzen offenbarte sich, dass der Mann völlig allein im Zimmer war, obwohl ich mir sicher war, dass ich vor wenigen Sekunden noch mehrere Stimmen gehört hatte. Mein Herz begann zu rasen, und ich geriet in Panik bei dem Gedanken, dass sich noch weitere Personen absichtlich im Zimmer verstecken könnten. Ich versuchte, von dort, wo ich stand, schnell zu erklären, wie der Lautstärkeregler funktioniert, doch der Mann unterbrach mich und forderte, dass ich hineinkäme, um es ihm zu zeigen. Ich streckte die Hand aus und bat um die Fernbedienung, doch der Mann wich weiter in den Raum hinein und gab mir mit einem Handsignal zu verstehen, dass ich zu ihm kommen solle. In diesem Moment war für mich klar, es gab absolut keine Möglichkeit, dass ich in dieses Zimmer hineingehen würde. Ohne ein weiteres Wort drehte ich mich um und verließ den Raum. Bevor ich jedoch in mein Auto stieg und davonfuhr, warnte ich die Mitarbeiter an der Rezeption. Ich dachte kurz darüber nach, die Polizei zu rufen, entschied mich letztlich dagegen, da der Mann technisch gesehen nichts Illegales getan hatte und ich nicht wirklich beweisen konnte, dass er etwas im Schilde führte. Ich weiß schließlich nicht einmal, was seine wahren Absichten waren, aber zumindest war ich in meinen Gedanken dieser sehr gefährlichen und möglicherweise lebensbedrohlichen Situation an diesem Abend entkommen. Ich arbeitete früher als Hausmeister in einem Bürogebäude, ein ziemlich gewöhnliches Gebäude mit mehreren Etagen, Büros und Trennwänden. Nachts war das Gebäude, soweit ich wusste, leer, aber ich sollte eigentlich nur im Erdgeschoss arbeiten. Dort war ich dafür verantwortlich, den Bürobereich zu reinigen, den großen Teppichboden zu saugen und noch einige andere Aufgaben zu erledigen. Diese Geschichte spielt vermutlich in meiner zweiten Arbeitswoche dort. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles sehr einfach. Jede Nacht arbeitete ich ganz allein und alles lief reibungslos. Ich erledigte meine Arbeit in reichlich Zeit. Meistens waren in den Nächten keine Personen im Gebäude. Eines zufälligen Abends, es war etwa 2 Uhr morgens, war ich gerade dabei, einen Mülleimer auszutauschen, als ich plötzlich das Geräusch von zerbrechendem Glas hörte. Ich hatte zunächst keine Ahnung, was vor sich ging. Das Geräusch kam so unerwartet, dass mein Gehirn versuchte, es einzuordnen. Schnell wurde mir jedoch klar, dass jemand eingebrochen haben musste, da das Glasbruchgeräusch aus einiger Entfernung kam und es viele Büros und Trennwände gab, konnte ich den Eindringling nicht sehen. Ich wusste nicht genau, was ich tun sollte, also ging ich auf den Boden und kroch zu einem der Büros. Dort ging ich leise hinein und versteckte mich unter einem Schreibtisch. Was ich dann hörte, waren Schritte, die sich in einiger Entfernung bewegten. Im Inneren wusste ich natürlich nicht, wer sich in das Bürogebäude eingebrochen hatte oder warum, aber die Schritte kamen immer näher. Ich wurde paranoid und dachte, dass die Person wissen könnte, dass ich hier war. Die Schritte schienen sich ein wenig zu verlangsamen, und genau in diesem Moment kam mir der Gedanke, die Polizei zu rufen. Doch es war so still dort, abgesehen von den Schritten, und ich hatte Angst, dass schon die kleinste Bewegung der Person mein Versteck verraten könnte. Ich saß dort völlig regungslos und hielt fast den Atem an. Irgendwann schien der Eindringling anzuhalten und machte etwas, dessen genaue Natur ich nicht erkennen konnte. Er blieb in diesem Bereich etwa 2 bis 3 Minuten. Es fühlte sich für mich wie eine Ewigkeit an. Dann hörte ich, wie er in die Richtung zurückging, aus der er gekommen war. Ich bewegte mich nicht, während die Schritte weiter in die Ferne gingen, bis ich schließlich etwa 5 Minuten lang nichts mehr hörte. Erst dann war ich mir sicher, dass er gegangen war. Vorsichtig griff ich nach meinem Handy und rief die Polizei. Ich flüsterte so leise wie möglich, da ich immer noch nicht sicher war, ob der Eindringling wirklich verschwunden war. Die Polizei teilte mir mit, dass sie auf dem Weg sei. Während ich weiterhin regungslos unter dem Schreibtisch saß, vernahm ich keinerlei weitere Geräusche. Als ich mich schließlich umsehen konnte, schien alles wieder an seinem Platz zu sein. Kurz darauf trafen die Polizisten ein und ich berichtete ihnen, was geschehen war. Ein Fenster in einiger Entfernung war tatsächlich zerbrochen, aber ich hatte keine Ahnung, ob etwas gestohlen worden war, da ich nicht genau wusste, was alles in dem Bürogebäude vorhanden war. Mir war nichts ungewöhnlich anders aufgefallen. Nachdem die Polizei zur weiteren Untersuchung im Gebäude blieb, wurde ich nach Hause geschickt. Einige Nächte später kehrte ich zurück, um meine Arbeit fortzusetzen. Ich war natürlich nervös, dass sich so etwas wiederholen könnte, aber glücklicherweise kam es nie wieder zu einem Einbruch. Ich weiß bis heute nicht genau, wer in jener Nacht eingebrochen ist, und über den Vorfall habe ich danach nie mehr allzu viel gehört. Ich arbeitete früher als Hausmeister an einer Oberschule. Das war eine Stelle, die ich etwa ein Jahr lang innehatte, und das war noch im Jahr 2019. Der Job war nicht schlecht, aber später habe ich mich anderen Dingen zugewandt. Meistens arbeitete ich nachts alleine in der Schule. Ich begann um 21 Uhr und hörte um 5 Uhr morgens auf. Die Schule war groß, aber nicht so groß, dass ich sie mit der ganzen Zeit und dem gesamten Gebäude allein nicht hätte bewältigen können. Ich konnte alles reinigen, was mir aufgetragen war. Einige Räume der Schule bedurften nicht jeden Tag der Reinigung, so dass ich nicht jede einzelne Klasse jede Nacht säuberte. Gelegentlich hatte ich sogar ein wenig Freizeit, in der ich einfach auf meinem Handy surfte oder ähnliches. Ehrlich gesagt, es war ein ordentlicher Job. Der einzige Nachteil war, dass ich nachtaktiv sein und nachts arbeiten musste, während ich tagsüber schlief. Ein weiterer Nachteil war, dass ich die ganze Nacht allein in einer Schule war, was manchmal etwas gruselig wirkte. Die meisten Lichter waren ausgeschaltet und viele davon waren Bewegungsmelder, die nur aufleuchteten, wenn ich in ihre Nähe kam. Eines Nachts, als ich zufällig einen Flur säuberte, es war vermutlich ungefähr Mitternacht oder 1 Uhr morgens, glaube ich, habe ich Fußschritte gehört, die aus nicht allzu großer Entfernung kamen. Ich schaute in die Richtung, konnte aber nichts entdecken. Vielleicht kamen die Schritte von um die Ecke. Ich ging dorthin, in der Annahme, dass jemand in der Nähe sein müsste, obwohl ich, wie immer, allein war. Als ich das Ende des Flurs erreichte, schaute ich mich um, fand aber niemanden. Ich ging zurück zu der Stelle, an der ich zuvor gewesen war, und machte weiter mit meiner Arbeit. Vielleicht hatte ich es mir nur eingebildet. Es war nicht sehr laut, so dass ich mir nicht ganz sicher sein konnte. Wahrscheinlich etwa 10 Minuten später hörte ich erneut Fußschritte. Diesmal war ich mir sicher, dass ich sie hörte. Ich blickte zum Ende des Flurs und tatsächlich sah ich einen Mann vorbeigehen. Ich konnte ihn nur für ein paar Sekunden sehen, denn er ging zügig in einen anderen Flur, so dass er nur kurz sichtbar war. Ich merkte, dass es ein Mann war, anscheinend ein Erwachsener, aber darüber hinaus konnte ich keine weiteren Details erkennen, da er etwas entfernt war. Ich ging hinüber und rief, um herauszufinden, wer da war, denn niemand sollte zu dieser Zeit in der Schule sein. Doch als ich rief, antwortete niemand. Als ich das Ende des Flurs erreichte und mich umblickte, war er verschwunden. Natürlich hätte er auch in einen anderen Flur abbiegen können. Ich lief noch ein Stück weiter, schaute mich um und fragte, ob jemand da sei, aber ich sah niemanden und hörte auch nichts. Danach war ich mir nicht sicher, was ich tun sollte, und kehrte zu meiner Arbeit zurück. Irgendwann wechselte ich in einen anderen Flur, vermutlich etwa 3 Stunden, nachdem ich den Mann das letzte Mal gesehen hatte. Doch dann passierte etwas weiteres. Ich stand am Ende eines Flurs, als plötzlich hinter mir ein Geräusch zu hören war, dessen Herkunft ich nicht genau bestimmen konnte. Ich drehte mich um und sah, wie ein Basketball in meine Richtung rollte. Er kam an mir vorbei und traf an einem Spind. Als ich in die Richtung blickte, aus der der Ball gerollt war, entdeckte ich niemanden. Ich vermutete, dass jemand, der sich im Gebäude aufhielt, am Ende des Flurs stand und den Ball in meine Richtung gerollt hatte, um sich dann wieder aus meinem Blickfeld zu entfernen. Aber warum er das tat, konnte ich mir nicht erklären. Ich hob den Ball auf und ging zum Ende des Flurs zurück, rief erneut, ob jemand da sei, aber wieder antwortete niemand. Ich stand etwa 5 Minuten lang schweigend da, schaute mich um, ohne jemanden zu sehen oder zu hören. Jemand spielte offensichtlich mit mir, aber ich wusste nicht warum, zumal er eigentlich gar nicht in der Schule sein sollte. Nachdem ich das passiert war, kehrte ich zu meiner Arbeit zurück und wurde für den Rest meiner Schicht nicht mehr gestört. Kurz bevor ich meinen Dienst beendete, beschloss ich, in der gesamten Schule herumzugehen, um nach der Person zu suchen. Ich ging in jeden Flügel und jeden Flur und fragte, ob jemand da sei. Ich kontrollierte sogar alle Toiletten, doch niemand antwortete und ich fand niemanden. Um 5 Uhr morgens beendete ich schließlich meine Schicht und ein anderer Hausmeister übernahm. Ich erzählte ihm, was geschehen war, und bat ihn, ein Auge nach diesem Mann zu haben. Danach verließ ich die Schule und fuhr nach Hause. Zu dieser Zeit lebte ich in einem kleinen Haus, etwa 10 Minuten von der Schule entfernt. Wieder zu Hause angekommen, war es wie gewohnt Zeit, ins Bett zu gehen. Es war zwar seltsam, um 6 Uhr morgens schlafen zu gehen, aber ich hatte mich daran gewöhnt. An diesem Tag, vermutlich etwa 5 Minuten, nachdem ich zu Hause in der Küche angekommen war, hörte ich plötzlich ein Klopfen an der Haustür. Ich war sofort verwirrt. Ich ging ins Wohnzimmer und schaute aus dem Fenster. Da war niemand. Nur in der Ferne sah ich einen Mann die Straße entlang gehen. Ich sah ihn für 1 oder 2 Sekunden, bevor er außer Sichtweite verschwand. Es sah aus wie derselbe Mann, der in der Schule gewesen war. Ich war so verängstigt, dass ich stundenlang nicht einschlafen konnte. Zum Glück kehrte der Mann nie zurück und nach diesem Tag passierte in der Schule nie wieder etwas derartiges. Trotzdem frage ich mich bis heute, wer er war und was er eigentlich vorhatte. Als ich in der Mittelschule war, ich war 13 Jahre alt, hatte ich noch nie etwas wirklich Gruseliges erlebt, sodass mich dieses Ereignis zutiefst erschütterte und bis ins Mark erschütterte. Ich habe danach nie wieder diese Schule besucht. Die Schule war bekannt dafür, keinen Hausmeister zu haben. Das war seit der Gründung der Schule im Jahr 1975 so. Als ich in die 7. Klasse kam, fiel mir jedoch auf, dass sie endlich einen eingestellt hatten. Vermutlich war das Gebäude endlich schmutzig genug geworden, oder man konnte sich endlich einen leisten, ich weiß es nicht. Aber an diesem Hausmeister, den ich Bernie nannte, war einfach etwas nicht in Ordnung. Jedes Mal, wenn er den Boden mobbte, war dieser vollkommen trocken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er während seiner gesamten Zeit dort nie wirklich etwas gereinigt hat. Er kam immer zu spät, und wenn wir an ihm vorbeigingen, roch man oft Alkohol an seinem Atem und an seinen Kleidern. Was ich besonders merkwürdig fand, war, dass er scheinbar ein besonderes Interesse an mir entwickelte. Ich war immer das Kind, das den Blicken der Erwachsenen entging, deshalb war ich gut darin herumzuschleichen und Unfug zu treiben. Aber dieser Hausmeister, nennen wir ihn Bernie, schien sich wirklich für mich zu interessieren. Ehrlich gesagt gefiel mir das insgeheim, da ich nicht viele Freunde hatte. Manchmal ließ ich ihn während der Mittagspause bei mir sitzen, was irgendwie nett war. Es war mir egal, was andere darüber dachten. Ich war damit einverstanden, in der Öffentlichkeit mit meinem einzigen Freund, einem Hausmeister, gesehen zu werden. Doch bald wurde alles sehr merkwürdig. Bernie begann, sich nach meinem Privatleben zu erkundigen, fragte, wo ich wohnte, was ich an den Wochenenden machte. Es kam so weit, dass ich ihn ein paar Mal dabei beobachtete, wie er direkt in die Toilettenkabine ging, kurz nachdem ich sie verlassen hatte. Man könnte meinen, er säuberte sie, aber er hatte keine Putzutensilien dabei und wie schon gesagt, er schien nie wirklich zu putzen. Er wartete darauf, dass ich herauskam, um dann hineinzuschlüpfen. Eines Tages, kurz vor den Weihnachtsferien, bemerkte ich, dass er mir nach Hause folgte. Ich hatte, wie gesagt, kaum Freunde und lebte alleine in einem langen, schmutzigen Weg, der sich über etwa 2 Meilen in den Wald erstreckte. Etwa auf halber Strecke kam er näher. Er war ungefähr 15 Meter hinter mir und ich war noch weit von meinem Haus entfernt. Ich dachte, wenn ich einfach losrenne, würde er mich irgendwann einholen, aber vielleicht überlegte ich zu viel. Dummerweise blieb ich stehen und drehte mich um ihn zu fragen, was los sei. Er stoppte etwa 3 Meter vor mir, und in diesem Moment sah ich, dass Bernie ein Messer in der Hand hatte. Da wurde mir klar, wie ernst die Lage war. Er lächelte mich an, und trotz meiner vorherigen Furcht rannte ich los, in dem Wissen, dass er mich sicher einholen würde. Verzweifelt kletterte ich auf einen Baum in der Annahme, dass er auch klettern könnte, was offensichtlich der Fall war, denn er holte schnell auf. Schließlich packte Bernie mein Bein und ich schrie, ließ den Halt an den Ästen los und stürzte. Ich schlug hart auf dem Boden auf, doch der Sturz ließ ihn meinen Fuß loslassen, sodass ich wieder aufstehen und weglaufen konnte. Atemlos rannte ich weiter, bis ich endlich in einem nahegelegenen Wohngebiet ankam. Dort fand ich einen Nachbarn, der gerade seinen Garten wässerte. Ich flehte ihn um Hilfe und der Mann nahm mich ins Haus, schloss die Türen und rief die Polizei. Das Merkwürdige: bis heute glaube ich nicht, dass die Polizei jemals eine Spur von Bernie gefunden hat, was mich bis heute sehr erschreckt. Es hat Monate gedauert, bis ich den Mut fand, wieder zur Schule zurückzukehren, obwohl er seit diesem Tag verschwunden war. Ich bin einfach froh, dass ich ihm niemals meine Adresse gegeben habe. Bernie, falls du das hörst, bitte, lass uns niemals wieder begegnen. Es war 2016. Ich war 27, hatte einen gut bezahlten Job und war gerade mit meinem Verlobten in eine tolle Wohnung in der Innenstadt gezogen. Das Leben war gut und wurde von Tag zu Tag besser. Im Dezember jenes Jahres erhielt ich die beste Nachricht meines Lebens. Meine Freundin erwartete unser erstes Kind. Genau da traf mich die Realität meines Zustands. Ich sollte bald Vater werden, hatte aber nichts dafür angespart. Jeder sagte mir, dass Kinder teuer seien, und ich nahm das vielleicht ein bisschen zu sehr zu Herzen. Anfangs arbeitete ich nur gelegentlich Überstunden, aber je näher der Geburtstermin rückte, nahm ich jede Schicht an, die ich bekommen konnte. 6 Monate lang hatte ich vermutlich keinen einzigen freien Tag. Ehrlich gesagt war ich völlig am Ende, doch das Geld, das ich in dieser Zeit verdiente, kam später sehr gut zu Hilfe. Obwohl ich ein Hauptgrund dafür war, dass ich so hart arbeitete, hasste meine Verlobte das. In ihrem 2. Trimester begannen bei ihr Probleme, sodass sie gezwungen war, ihren Job aufzugeben. Viel von ihrer Zeit verbrachte sie allein und natürlich wurde ihr schnell langweilig, denn endlose Stunden mit dem Streamen alter Filme und Fernsehsendungen können einen nur so lange beschäftigen. Hätte ich besser aufgepasst, hätte ich es vielleicht kommen sehen. Ohne mein Wissen versuchte ein mitfühlender Fremder, meine Stelle einzunehmen. Der Fremde war Hausmeister in unserem Wohnhaus. Ich glaube, er spürte die Lücke, die durch meinen ständigen Einsatz entstanden war, und sprang ein, um sie zu füllen. Laut Caitlin, meiner Frau, begann es ganz harmlos. Sie traf ihn an den Briefkästen. Er machte einen guten Eindruck als netter, hilfsbereiter Mitarbeiter. Als das Thema ihrer gesundheitlichen Probleme zur Sprache kam, bot er ihr freundlicherweise an, den Müll für sie hinauszubringen, wenn ich nicht da war. Sie nahm das Angebot an und bald kam er 3 bis 4 Mal pro Woche in unsere Wohnung. Caitlin lud ihn gelegentlich auf einen Kaffee ein und die beiden unterhielten sich über belanglose Dinge. Er wurde zu einem Freund und Vertrauten und sie versprach, dass es für sie dabei bleiben würde. Ich glaube ihr. Für den Hausmeister schien es jedoch nicht dasselbe zu sein. Als sie sich zunehmend wohler miteinander fühlten, fing der Hausmeister an, abfällige Bemerkungen über mich zu machen. Er meinte, ich vernachlässige meine Pflichten als Mann und bald als Vater. Diese Kommentare wurden immer scherzhaft vorgetragen, doch Caitlin sagte, es schien, als würde meine Abwesenheit ihn sehr stören. Wann immer er so etwas sagte, stand sie für mich ein und er wechselte dann das Thema. Doch je näher der Geburtstermin rückte, desto gereizter wurde der junge Mann. Er schnappte sie jedes Mal an, wenn mein Name erwähnt wurde, und lachte es dann wie immer weg. Das begann sie zu verärgern, und so distanzierte sie sich von ihm. Sie hörte auf, ihn auf einen Kaffee einzuladen oder ihn um Hilfe zu bitten. Der junge Mann nahm das jedoch nicht gut. Er begann sich sehr eifersüchtig zu verhalten. Caitlin bekam den Verdacht, dass er vielleicht einen Schwarm auf sie hatte, was sie noch weniger dazu bewegte, ihn um Hilfe zu bitten. Alles spitzte sich etwa 4 Wochen vor ihrem Geburtstermin zu. An diesem Abend war ich wie üblich nicht da. Sie hatte den Müll und die Post so lange wie möglich ignoriert. Früh am Morgen trat sie mit 3 Müllsäcken in der Hand aus der Wohnung. Bevor sie die Treppe erreichte, tauchte der junge Hausmeister plötzlich auf und schimpfte sie an, weil sie ihn zu meiden versuchte. Caitlin sagte, seine Augen seien furchteinflößend gewesen. Er blockierte die Tür zur Wohnung und in ihrer Eile, wegzukommen, rannte sie die Treppe hinauf. Dabei schwangen die Säcke wild mit und ließen sie stolpern, sodass sie die 1. Treppenstufe hinunterfiel. Genau in diesem Moment begannen ihre Wehen und ihr Kleid wurde mit Blut befleckt. In Panik schrie sie um Hilfe. Zum Glück benutzte der junge Hausmeister sein Handy, um 911 zu rufen. Rettungswagen trafen ein und brachten Caitlin eilig ins Krankenhaus. Gegen etwa 10.30 Uhr morgens erhielt ich einen Anruf, der mich über den Unfall informierte. Ich benachrichtigte meinen Chef und eilte, um an ihrer Seite zu sein. Die Ärzte waren sich zunächst nicht sicher, ob das Baby beschädigt worden war. Ich behielt zwar tapfer die Fassung, doch innerlich war ich ein völliger emotionaler Wrack. Den Verlust eines Kindes zu erleben, muss ein Albtraum sein. Aber in so unmittelbarer Nähe zur Entbindung machte es alles nur noch schlimmer. Einige Stunden lang stand alles auf Messerschneide und um 13 Uhr kam Caitlin endlich aus der Operation und wir erhielten die gute Nachricht, Mutter und Sohn waren in Ordnung. Ich war unendlich erleichtert und überglücklich. Trotz dieses freakhaften Unfalls hatte ich einen gesunden Sohn, etwas, das zwar leicht zu früh geboren war, aber sowohl er als auch seine Mutter waren in Sicherheit. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer noch nichts von dem Hausmeister gehört. Die Wahrheit sollte fast eine Woche lang verborgen bleiben. Als der Tag kam, an dem sie entlassen werden sollten, merkte ich, dass Caitlin etwas verbarg. Das machte mich gereizt und drängte mich nachzufragen. Sie bat mich, mich zu setzen und erklärte mir, was in den letzten Monaten geschehen war, und ich war am Ende wütend, aber vor allem machte es mich tief besorgt um unsere Zukunft, da es auf Kosten der Gegenwart ging. Es gab keinen einzigen Satz, den die Kinder sagten, der nicht der Wahrheit entsprach, und es gab keine Entschuldigung für mein Versäumnis. Ich hatte Caitlin immer für selbstverständlich gehalten, und das hatte zu diesem Desaster geführt. Obwohl ich einen großen Teil der Schuld übernahm, denke ich, dass dieser kleine Arschloch nicht ungestraft davonkommen konnte. Egal ob Schwarm oder nicht, eine schwangere Frau zu beschimpfen, ist und wird immer inakzeptabel sein. Caitlin ist keine schüchterne Person, sodass sie, um so verängstigt zu sein, musste dieser junge Mann sehr aggressiv gewesen sein. Nachdem wir wieder zu Hause angekommen waren, gingen Caitlin und ich zum Hausverwalter und besprachen, was geschehen war. Ich war zunächst zögerlich, dass der Junge gefeuert wurde, aber der Verwalter und wir waren uns einig, dass es das Beste sei. Ich weiß nicht, was aus dem jungen Hausmeister wurde. Ich hoffe, er hat seine Wut in den Griff bekommen. Wir blieben noch ein paar Jahre in diesem Gebäude, bis ich unser jetziges Zuhause fand. Und hier endet die Geschichte. Einige Wochen später setzte ich mich endlich in Bewegung und heiratete Caitlin. Seitdem hat sich mein Fokus verändert. Ich genieße die Zeit mit meiner Familie weitaus mehr als Geld. Wenn es eine Lehre aus dieser Geschichte gibt, dann wäre das die Erkenntnis, dass man seine Lieben niemals für selbstverständlich halten darf. Für die meisten war mein Vater nichts weiter als ein bescheidener Hausmeister, aber für mich wird er immer ein Held bleiben. Obwohl ich erst 3 Jahre alt war, als er starb, erinnere ich mich noch vage an ihn. Für ein kleines Kind war er wie ein Riese. Ich würde gerne glauben, dass er, hätte er gewusst, was ihm an jenem Morgen bevorstand, trotzdem gegangen wäre. Meine Mutter sagt, er sei so ein Mensch gewesen, der immer andere vor sich selbst gestellt hat. Als Teenager verstand ich sein Opfer noch nicht. Jetzt, wo ich selbst Kinder habe, begreife ich es erst richtig. Ich hätte mir gewünscht, dass er mich zum Altar begleitet hätte, aber hätte er nicht das getan, was er tat, so hätten viele Kinder wie ich vielleicht ihr Leben verloren, etwas, das er niemals gewollt hätte. Der Morgen, von dem ich spreche, war der 17. April 2003. Laut meiner Mutter war an diesem Tag nichts anders als gewöhnlich. Wir sollten das Osterwochenende mit den Eltern meines Vaters auf dem Land verbringen. Es hätte meine erste richtige Eiersuche werden sollen. Mein Vater war dabei, eine Toilette an der Mittelschule zu reinigen, als er einen einsamen Jungen in einer offenen Kabine entdeckte. Die Anwesenheit meines Vaters überraschte den Jungen, und er fing an, ihn anzuschreien und zum Verlassen der Kabine aufzufordern. Am Fuß des Jungen lag ein Rucksack, in dem sich eine Schrotflinte und 2 Pistolen befanden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie verängstigt mein Vater in diesem Moment gewesen sein muss. Er war der einzige Mensch, der zwischen diesem kranken jungen Mann und einer unbekannten Zahl sinnloser Tode stand. Er ließ sich nicht beirren. Entschuldigt bitte, wenn ich ab hier ein wenig sprunghaft schreibe, wir haben nur die Aussage des Jungen. Die meisten Informationen stammen aus seinen Äußerungen nach seiner Festnahme. Ich weigere mich, seinen Namen zu nennen. Vielleicht habe ich ihm vergeben, aber das bedeutet nicht, dass ich ihm die Aufmerksamkeit schenke, nach der er sich sehnt. Laut seinen Aussagen sah mein Vater nicht ängstlich aus. Seine Gelassenheit war sogar unheimlich. Der Junge war verständlicherweise nervös und überlegte kurz, seinen Plan aufzugeben. Leider läutete kurz darauf die Schulglocke, die das Ende der ersten Stunde signalisierte. Sein Signal, um mit dem Schießen zu beginnen. Er beschloss, dennoch fortzufahren, denn mein Vater zu töten schien ein guter Anfang zu sein. Bevor er jedoch seinen Plan in die Tat umsetzen konnte, stürmte eine kleine Gruppe Jungen in die Toilette. Sie sahen den Jungen, der die Waffe hielt, und flohen. Sein Plan war somit noch vor dem Beginn ins Stocken geraten. Die Jungen würden sicherlich das Personal alarmieren, und die Polizei wäre in wenigen Minuten eingetroffen. Das machte ihn wütend. Ein Schuss ohne Opfer würde in den Medien kaum Beachtung finden. Mein Vater versuchte, ihn abzulenken. Er fragte den Jungen nach seinem Namen. Zögerlich öffnete sich der Junge, und die beiden begannen, sich darüber zu unterhalten, warum er tat, was er tat. Die Antworten waren die üblichen. Meine Eltern schenken mir keine Aufmerksamkeit und ich werde gemobbt. Ich will nicht behaupten zu wissen, wie schwer das Leben dieses Jungen gewesen sein musste, aber das Töten von Menschen konnte offensichtlich nicht die Lösung gewesen sein. Der Junge räumte ein, dass mein Vater nur Zeit gewinnen wollte, aber nun, da er einen Erwachsenen hatte, der ihm zuhörte, konnte er nicht mehr aufhören zu reden. Dann kündigte die Polizei ihre Ankunft an. Die Zeit für eine friedliche Lösung wurde knapp. Mein Vater muss sich verzweifelt gefühlt haben. Er flehte den jungen Mann an, die Waffe niederzulegen und sich zu ergeben. Ich glaube, mein Vater dachte, der Junge wolle sein eigenes Leben beenden. Der Junge korrigierte ihn schnell, Ruhm als Schütze sei nichts im Vergleich zu einem toten Menschen. Vielleicht war dies der Moment, in dem mein Vater wusste, dass er diese Toilette nicht lebend verlassen würde. Ein toter Hausmeister würde als guter Anfang genügen. Der Junge versicherte ihm, es sei nichts Persönliches, und in seinem nächsten Atemzug schoss er ihn nieder. Die Schüsse lockten die Polizei ins Zimmer. Sie fanden den Jungen unbewaffnet, die Hände in die Luft gestreckt und nahmen ihn rasch fest. Alles, was getan werden konnte, wurde getan. Mein Vater verstarb noch im Krankenwagen. Ich war 5, bevor ich begriff, dass mein Vater nie zurückkehren würde. Und danach wurde Ostern zu einem sehr wichtigen Feiertag für mich. Der Junge war erstaunlich vorausschauend, was die mediale Behandlung des Vorfalls anging. Obwohl dies noch eine Zeit war, in der Schießereien glücklicherweise nicht alltäglich waren, wurde sehr wenig berichtet. Laut meiner Familie wurde der Vorfall eher als Unfall behandelt, als gezielter Angriff. Es wurden keine Gedenktafeln angebracht. Der edle Akt meines Vaters wurde während der Pressekonferenz der Polizei nicht erwähnt. Dies war wohl der beste Weg, dem Schützen keine Aufmerksamkeit zu schenken, aber es führte dazu, dass das Opfer meines Vaters fast völlig in Vergessenheit geriet. Die meisten Kinder in meinem Alter haben noch nie von meinem Vater gehört, geschweige denn von dem, was beinahe an der Schule passiert wäre. Man könnte meinen, so etwas wäre alltäglicher, aber unsere Kleinstadt ist nicht besonders groß, nicht besonderer als jede andere kleine Südstadt. Vielleicht wurde es absichtlich in Vergessenheit geraten, denn Schulschießereien sind kein gutes Touristenziel. Am Ende ist es mir egal, wer davon erfährt. Ich weiß, dass meine Familie es weiß. Solange wir uns an seine Tapferkeit erinnern, wird sein Opfer ewig weiterleben. Und das ist die buchstäbliche Definition eines Helden. Vor etwa 2 Jahren bewarb ich mich auf eine Anzeige für Hausmeister an einer der Grundschulen unserer Stadt. Angesichts der turbulenten Ereignisse der letzten 2 Jahre war der Schulvorstand verzweifelt darauf angewiesen, diese Stellen so schnell wie möglich zu besetzen. Das bedeutete, dass auch einige faule Äpfel eingestellt wurden, die sonst nicht zugelassen worden wären. Ich spreche hier natürlich nicht von mir. Ich bin noch zu jung, um der Gesellschaft ernsthafte Probleme bereitet zu haben. Einige meiner Mitarbeiter erwiesen sich als weniger unschuldig. Die meisten von ihnen wurden noch herausgefiltert, bevor sie etwas falsch machen konnten. Aber ein Typ schaffte es dennoch. Zur Verteidigung des Schulvorstands. Karl, so nenne ich ihn hier, hatte keinerlei Vorstrafen. Man konnte rechtlich gar nichts über seine Taten vor seinem 18. Lebensjahr in Erfahrung bringen und die Details seines Verbrechens kamen erst nach seiner Festnahme ans Licht. Ich kam ein paar Monate nach Karl in den Job. Insgesamt waren wir 5. 2 der älteren Kollegen arbeiteten nachts, sodass wir sie selten sahen. Der Rest von uns arbeitete während der Schulzeiten und kam gut miteinander aus. Karl war der Spaßvogel der Gruppe. Er war in seinen 20ern ein Ölfeldarbeiter gewesen. Doch als die vergangenen Jahre immer schlimmer wurden und viele Leute entlassen wurden, hatte er genug von der Arbeitslosigkeit und nahm den Job an der Schule an. Rick und ich, beide kaum über die weiterführende Schule hinausgekommen, waren frisch im Beruf. Karl hatte endlose Geschichten über die verrückten Persönlichkeiten, mit denen er in den Ölfeldern gearbeitet hatte. Geschichten, die die Schicht viel schneller vergehen ließen. Zugegeben, wir erledigten nicht allzu viel Arbeit, aber in jungen Jahren zählte das weniger. Allerdings fiel mir etwas Merkwürdiges an Karl auf. Er hing auch in seiner Freizeit ständig auf dem Schulgelände rum. Mehr als einmal sah ich ihn in der Nähe des Spielplatzes sitzen und den Kindern beim Spielen zusehen. Viele Kinder aus der Umgebung nutzten den Schulspielplatz, wenn keine Schule war. Und es war nicht ungewöhnlich, Eltern auf den Bänken sitzen zu sehen, während ihre Kinder spielten. Doch, soweit ich wusste, hatte Karl selbst keine Kinder. Zunächst ließ ich es geschehen, aber irgendwann musste ich ihn in aller Ungezwungenheit darauf ansprechen. Es stellte sich heraus, dass Karls Freundin einen Sohn hatte. Wahrscheinlich hatte er ihn nie erwähnt, da er nicht der leibliche Vater war. Während seine Freundin arbeitete, kümmerte sich Karl um den Jungen, der gerne spielte. So wurde der Spielplatz zu ihrem gewohnten Treffpunkt. Als mir klar wurde, dass ich voreilige Schlüsse gezogen hatte, fühlte ich mich dumm. und es tat mir leid, dass ich an etwas Unanständiges gedacht hatte. Karl nahm es gelassen und unsere Freundschaft blieb unversehrt. Nach dieser Aufklärung sah ich ihn in der Schule mehrere Male pro Woche. Rückblickend bot dies den perfekten Deckmantel. An ein oder zwei Gelegenheiten brachte er sogar seine Freundin mit. Als später die ganze Geschichte ans Licht kam, fühlte ich mich völlig betrogen, nicht nur weil ich naiv gewesen war, sondern auch weil ich fortan kaum noch jemandem trauen konnte. Als 2022 näher rückte und unser Bundesstaat wieder öffnete, begannen Gerüchte über drohende Entlassungen zu kursieren. Wir alle taten, was wir konnten, um dies zu verhindern, was größtenteils gelang. Dennoch merkte ich, dass Karl besorgt war. Ich versuchte, ihn zu beruhigen, doch er nannte mich nur einen naiven Jungen. Er zog sich immer mehr zurück. Die Scherze hörten auf und ich sah ihn immer seltener außerhalb der Arbeitszeiten. Etwa zu dieser Zeit ging dann alles bergab. Kurz nach Thanksgiving kehrten wir zur Arbeit zurück und wir waren einen Mann weniger. Karl war in den letzten Tagen nicht mehr gesehen worden und niemand wusste, wo er war. Ich hoffte, er sei nur auf einem Rausch und würde irgendwann wieder auftauchen. Ich sagte nichts zum Management und sie schienen seine Abwesenheit nicht zu bemerken. Rick und ich notierten ihn so lange, wie wir es uns zutrauten. Nach etwa einer Woche rief uns der Schulleiter zu einem Meeting ins Büro. Ich ging davon aus, dass wir gleich ordentlich gerügt oder gar gefeuert würden. In diesem Moment hörten wir erstmals die Nachricht, am Tag nach Thanksgiving würde Karl nicht mehr zur Arbeit zurückkehren. Er war festgenommen worden, weil er versucht hatte, ein kleines Mädchen vom Spielplatz zu entführen. Ich konnte es kaum glauben, trotz meiner früheren Verdächtigungen. Karl hatte nie etwas Schlüpfriges gesagt und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals die Kinder angestarrt hätte. Ich fragte mich, ob ich aufmerksamer hätte sein müssen, um ihn aufzuhalten, aber nachdem weitere Informationen veröffentlicht wurden, wurde mir klar, dass er bereits zu tief in seinen Sumpf geraten war. Karl war erwischt worden, bevor er etwas Schreckliches mit dem Mädchen anstellen konnte. Wir alle dachten, dass dies vielleicht eine neue abscheuliche Neigung sei, die er sich angeeignet hatte. Vielleicht könnte er mit viel Therapie darüber hinwegkommen, so hoffte ich zunächst. Doch etwa einen Monat später holte ihn seine Vergangenheit ein. Irgendjemand von der Polizei ließ sein Jugendstrafregister durchsickern und jegliche Unterstützung, die er vielleicht noch gehabt hatte, versiegte. Laut diesen Aufzeichnungen war Karl bereits im Alter von 16 Jahren festgenommen worden, weil er unrechtmäßigen Kontakt zu einer jüngeren Nachbarin hatte. Aus unerklärlichen Gründen wurden diese Anklagen später fallen gelassen. Man vermutet, das Mädchen sei unter Druck gesetzt worden, ihre Aussage zurückzuziehen. Rick und ich verhalten uns seitdem, als ob Karl nie existiert hätte, und ich wünschte wirklich, es wäre so gewesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es sind erst wenige Monate vergangen. Und es gibt noch keine Neuigkeiten bezüglich seines Prozesses oder eines Schuldbekenntnisses. Seine Freundin muss wohl von seiner Vergangenheit erfahren haben und hat ihn im September rausgeschmissen. Vielleicht war das der Vorwand, den er brauchte, um an einem harmlosen, spielenden Kind auszurasten. In den kommenden Monaten und Jahren könnte es noch weitere Vorfälle geben, von denen er dachte, er käme damit durch. Aber ich bete, dass es keine weiteren Opfer gibt. Wenn in dieser Welt wirklich Gerechtigkeit herrscht, wird er niemals in der Lage sein, einem weiteren Kind zu schaden, und er wird nie wieder eine einzige ruhige Nacht haben. Ich bin eine amerikanische Frau, die gerade erst ihren 26. Geburtstag gefeiert hat. Was einst ein fröhlicher Tag war, wurde von etwas überschattet, das an dem Tag geschah, an dem ich 13 wurde. Damals war ich in der Mittelschule. Einige von uns lebten am Rande der Stadt in einem kleinen arbeitenden Viertel, während die meisten anderen Kinder aus wohlhabenden Familien stammten. Die armen Kinder litten sehr unter Mobbing. Wir versuchten, zusammenzuhalten und uns so gut es ging, gegenseitig zu schützen. Besonders eng war ich mit einem Mädchen namens Sarah verbunden. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir uns das erste Mal trafen. Sie war immer für mich da, solange ich mich erinnern kann. Wir waren fast wie Schwestern, auch wenn wir nicht blutsverwandt waren. Mindestens einmal im Monat verbrachte eines von uns die Nacht bei der anderen. Sarahs Mutter war bei einem Autounfall gestorben, als sie 4 Jahre alt war, und so blieb ihr nur noch ihr Vater. Er war ein wirklich netter Mann, und ich habe immer noch sehr warme Gefühle für ihn. Er wurde für mich zu einem zweiten Vater, nachdem sich meine Eltern scheiden ließen. Die Scheidung fand statt, als ich 11 war. Ich musste bei meiner Mutter wohnen, während mein Vater in den Norden zog, um zu arbeiten. Zu dieser Zeit bekam meine Mutter eine Stelle als Paralegal. Zufälligerweise war Sarahs Vater Hausmeister in dem Gebäude, in dem sich die Kanzlei befand, in der meine Mutter arbeitete. Das Gebäude war in Gehweite zur Mittelschule. Jeden Tag nach der Schule ging ich dorthin und blieb, bis meine Mutter Feierabend hatte. Manchmal kam auch Sarah mit. Wir unterhielten uns mit ihrem Vater und gingen dann die Straße hinunter zur Bibliothek. An meinem 13. Geburtstag geschah etwas Schreckliches, das uns beide betraf. Früh am Tag hatte meine Geografieklasse eine kleine Feier für mich veranstaltet. Ich bekam einige kleine Geschenke und viele Karten und einer meiner Lehrer brachte einen kleinen Kuchen für mich und meine Freunde mit. Ich erinnere mich noch, wie ich mir wünschte, dass meine Eltern wieder zusammenkämen, bevor ich die Kerzen auspustete. Die Tatsache, dass es ein Freitag war, machte den Tag noch schöner. Nach der Schule gingen Sarah und ich zusammen zum Büro, da es nun schon in Ordnung war, dass sie mit nach Hause kam und über Nacht blieb. Meine Mutter hatte für diesen Abend eine Party mit einigen Freunden in unserem Haus geplant. Auf dem Weg zum Aufzug begegnete ich Sarahs Vater, der sagte, er habe eine Überraschung für mich. Ich eilte mit meiner Mutter die Treppe hinauf. Ich ließ meine Tasche fallen und fuhr mit dem Aufzug wieder in die Lobby. Dort standen Sarah und ihr Vater. Er hielt einen Cupcake mit einer brennenden Kerze darauf in der Hand. Dieser Moment zählt zu den schönsten Erinnerungen, die ich bis heute habe. In einem gemeinsamen Ruf riefen sie: Überraschung! Ich wünschte mir erneut, dass meine Eltern wieder zusammenkämen und pustete die Kerze aus. Sarah zog eine kleine Schachtel aus ihrem Rücken hervor, was mich wirklich schockierte. Anscheinend hatte ihr Vater sie den ganzen Tag aufbewahrt, in Erwartung dieses Moments. Plötzlich bildete sich in der Lobby eine Menschenmenge und es wurden überall fröhliche Geburtstagswünsche gerufen. Genau in dem Moment, als ich anfing, das Papier zu entfernen, ertönte ein schmerzverzerrtes Stöhnen. Ich blickte schockiert auf und sah, wie sich Sarahs Vater vor Schmerz krümmte. Er hielt seine rechte Hand an die Brust. Einige Sekunden später kam ein weiteres, viel qualvolleres Stöhnen von ihm. Sein Körper zuckte und er brach regungslos zu Boden zusammen. Sarah schrie. Ich ließ die Schachtel fallen und fiel selbst in die Knie. Auch Sarah sank zu Boden. Ihr Vater lag still da, während einige der Umstehenden sich niederknieten, um nach ihm zu sehen. Ein Mann forderte alle auf, sich zurückzuziehen. Wir folgten ihm. Und er begann, Wiederbelebungsmaßnahmen, CPR, durchzuführen. Sarah und ich konnten nur zusehen. Sie weinte heftig und ich war vor Unglauben erstarrt, während unaufhörlich Tränen mein Gesicht hinunterliefen. Innerhalb weniger Minuten trafen die Sanitäter ein und übernahmen und Sarah ging mit ihnen ins Krankenhaus. Ich rannte ins Büro, um meiner Mutter Bescheid zu sagen. Sie war fast genauso aufgelöst. Vermutlich hatte sie insgeheim einen kleinen Schwarm für ihn und ihr Vorgesetzter erlaubte ihr, früher zu gehen. Wir fuhren gemeinsam, um Sarah im Notfallraum zu treffen. Als wir ankamen, war alles vorbei. Sarah war völlig aufgelöst und ihr Vater war tot. Für tot erklärt im Krankenhaus. Die Ärzte nahmen an, er habe einen schweren Herzinfarkt erlitten. Diese Annahme stellte sich später als korrekt heraus. Das ganze Geschehen war für mich unerträglich und ich zog mich für eine Weile emotional zurück. Es dauerte mehrere Monate, bis ich mir erlaubte, wirklich zu trauern. Sarah blieb mit mir und meiner Mutter bis eine Woche nach der Beerdigung, als die Schwester meiner Mutter in Utah sich bereit erklärte, sie aufzunehmen. Sarah blieb dort, bis sie 2015 heiratete. Ihr Mann scheint ein großartiger Mensch zu sein und sie erwarten im Mai ihr zweites Kind. Über die Jahre haben wir engen Kontakt zueinander gehalten. Ich habe sie seit der Hochzeit nicht mehr persönlich gesehen und nun, da sich hier alles langsam zu beruhigen scheint, hoffe ich, bald zu ihr fliegen zu können. Ich habe dieses Geschenk nie geöffnet. Ich weiß nicht, warum es nie wie der richtige Moment erschien. Vielleicht werde ich es aufheben, bis Sarah und ich uns wiedersehen. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, um das Leben ihres Vaters zu feiern. Ich besuche momentan eine kleine Hochschule in Texas. Die Schule selbst ist in Ordnung, aber was mich wirklich unheimlich macht, sind die Einheimischen. Sie sind so anders als die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Es liegt nicht nur an ihren Akzenten und ihrer schlechten Einstellung, sondern auch an der scheinbaren Hoffnungslosigkeit, die sie umgibt. Man sieht es sogar bei ihren Kindern. Sie verbringen Stunden im IHOP, trinken Kaffee und diskutieren über Belanglosigkeiten. Sicherlich haben manche von ihnen das Potenzial, etwas zu werden. Merkwürdigerweise liegt nicht mehr als 60 Meilen südlich von hier eine der größten Städte Texas. Laut Angaben der örtlichen Geschichtsvereinigung war dieser Ort einst als Zentrum der Wissenschaften bekannt. Irgendwie hat diese kleine, fast zeitlose Stadt den Menschen dort ihre Zukunft geraubt. Ich bin mir sicher, dass die meisten von ihnen die Spannung zwischen uns an der Hochschule und ihnen spüren. In ihren Augen liegt eine subtile Feindseligkeit. Trotzdem hatte ich bisher noch nie eine negative Erfahrung in einem direkten Gespräch, bis auf einen bestimmten jungen Mann, den ich nur Anthony kenne. Er schien etwa 17, vielleicht höchstens 19 Jahre alt zu sein, mit unruhigen blauen Augen, die einem förmlich durchdringen. Ich sah ihn das erste Mal an der Hochschule. Er war als Hausmeister oder Reinigungskraft tätig und dafür verantwortlich, dass die Klassenräume und Gemeinschaftsbereiche sauber blieben. Mit der Zeit begegnete ich Anthony immer öfter, vor allem wenn meine Freunde und ich im IHOP essen und lernen gingen. Dort war er stets zusammen mit einem anderen ebenso merkwürdigen Typen anzutreffen. Während ich mit anderen Studenten sprach, überkam mich ein seltsames Gefühl. Es war, als würden mir die Haare zu Berge stehen. Jedes Mal, wenn ich aufsah, waren Anthonys durchdringende Augen auf mich gerichtet, was auch den anderen Studenten auffiel. Obwohl er mir ein unheimliches Gefühl bereitete, versuchte ich ihn zu ignorieren. Das Ganze zog sich über eine lange Zeit hin. Ich sah Anthony häufiger als manche meiner Freunde. Es wurde so schlimm, dass ich den IHOP mied, wenn ich wusste, dass er dort sein würde. Ich dachte, wenn ich ihn an der Schule nicht vermeiden kann, dann wenigstens außerhalb der Schule. Dummerweise verschlimmerte das die Situation nur. Etwa eine Woche später erzählte mir mein Mitbewohner, dass Anthony angefangen habe, nach mir zu fragen. Es machte die Runde, dass er vielleicht in mich verliebt sei. Einige Mädchen fanden das süß. Ich jedoch fühlte mich unbehaglich bei dem Gedanken, dass er mir zu nahe kommt. Ich bat einen männlichen Freund, mit ihm zu reden und ihm zu sagen, dass ich an nichts interessiert sei. Mein Freund erklärte ihm bestimmt, dass ich kein Interesse hätte. Zunächst schien Anthony ausweichend zu reagieren, doch dann wurde er sehr wütend, als man ihm das erneut bekräftigte. Es schien, als würde er den Hinweis nicht verstehen. Und dann, ganz plötzlich, verschwand er. Ich dachte, er hätte seinen Job gekündigt, doch andere Studenten schworen, ihn gesehen zu haben. Offenbar hatte das Gespräch doch Wirkung gezeigt. Meine Gedanken kehrten zurück zum Unterricht und nach einiger Zeit kehrte ich sogar in den IHOP zurück, doch Anthony war nicht da. Das machte mich glücklich und ich feierte diesen kleinen Sieg auf einer Party bei einer Freundin in der Nähe des Campus. Ich trank mehr, als ich sollte, wohl eine Art kleiner Feier. Eine Gruppe von uns stolperte gegen 1 Uhr morgens zurück in die Wohnheime. Als alles still war, verabschiedete ich mich leise von meinen Freunden und schlich mich in mein Zimmer, um meinen Mitbewohner nicht zu wecken. Ich ging taumelnd zu meinem Bett und warf mich darauf, ohne meine Schuhe oder Jacke auszuziehen. Gerade als ich begann einzuschlafen, hörte ich eine männliche Stimme. »Hallo.« Ich dachte, ich sei so betrunken, dass ich Dinge höre, und schloss die Augen. Doch kurz darauf sprach erneut jemand. Diesmal deutlicher: »So zu tun, als wärst du nicht hier, ändert nichts daran, dass du es bist.« Ich sprang auf und scannte den Raum. Mein Mitbewohner war nicht da. Sie musste bei ihrer Freundin übernachten. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, als ich in der Ecke eine Gestalt entdeckte. Als meine Augen sich an das Licht gewöhnten, erkannte ich, dass es Anthony war. Er saß ruhig auf meinem Stuhl und lächelte. Ich schrie um Hilfe. Anthony sprang von dem Stuhl auf und rannte auf mich zu. Er versuchte, mich zu beruhigen, doch ich ließ mich nicht beirren und schrie weiter, bis er in Panik geriet und wegrannte. Dabei stieß er mit einer anderen Studentin zusammen, die fast handgreiflich wurde, um mich zum Schweigen zu bringen. Mehrere Leute kamen hinzu und ich erklärte, was geschehen war. Kurz darauf traf die Campus-Sicherheit ein und verständigte die örtliche Polizei. Nichts macht so schnell nüchtern wie Angst. Es war fast erst Dämmerung, bevor ich endlich wieder ins Bett gehen konnte, obwohl ich die Nacht kaum geschlafen habe. Am nächsten Nachmittag beantragte ich beim Bezirksgericht eine einstweilige Verfügung. Ich erfuhr, dass Anthony an jenem Morgen gefeuert und vom Campus verbannt worden war. Das ist jetzt genau 2 Wochen her. Seither hat sich alles beruhigt und ich hoffe, dass dies das Ende meiner Probleme ist. Trotzdem bleibt in stillen Momenten eine nagende Frage: Ist das wirklich das Ende oder hat er etwas weitaus Schlimmeres geplant, das nur darauf wartet, zuzuschlagen? Diese Ungewissheit, das ständige Warten auf den nächsten Schlag, ist vielleicht das Beängstigendste überhaupt. Thank you. Als ich in der Mittelschule war, hatte unsere Schule einen Hausmeister namens Evan. Jedes Mal, wenn ihn jemand im Flur entdeckte, rief man: Evan, du hast die Stelle verpasst. Evan war aber immer eher ruhig. Hin und wieder lächelte und kicherte er, doch meistens zog er sich in sein Büro zurück. Ich hatte immer ein gewisses Mitleid mit ihm, denn er wurde oft gehänselt, allein schon wegen dem, was er für seinen Lebensunterhalt tat. Hin und wieder ging Evan zu einem Schüler, meistens zu einem, der gerade Müll weggeworfen oder etwas beschädigt hatte. Er tippte dem Schüler auf die Schulter und brachte ihn in sein Büro. Was wir aber nicht über Evan wussten, war, dass er ein verborgenes Temperament hatte. Es machte die Runde, dass er einmal so wütend auf jemanden geworden sei, der mit einem Stuhl ein Fenster eingeschlagen hatte, dass er dem Schüler das Gesicht in das zersplitterte Glas gedrückt haben soll, das auf dem Boden verteilt lag. Dieser Vorfall wurde jedoch schnell abgetan, denn bei einer derart gewalttätigen Aktion hätte man ihn längst wegen Körperverletzung an einem Schüler ins Gefängnis gesteckt. Es war an einem Tag, kurz nach der dritten Stunde, als mein Freund auf mich zukam, während ich auf dem Weg zu meiner nächsten Stunde war. Er fragte mich, ob ich mit ihm den Unterricht schwänzen wolle, um hinter den Fahrradschuppen zu rauchen. Da ich als der braven Teil unserer Clique galt, lehnte ich sein Angebot prompt ab. Ich rauchte selbst nicht. Meine Eltern hatten mir schon früh beigebracht, dass Rauchen tödlich sein kann, und daran zweifelte ich nicht. Mein Freund versuchte weiterhin, mich zu überreden, und ich warf einen Blick in meinen Stundenplan. Es war Freitag, und die nächste Stunde war Erdkunde, ein Fach, das ich verabscheute. Es war so schrecklich, dass ich oft wie ein Hund schnarchte, wenn ich in dieser Klasse einschlief. Mein Lehrer hatte schon einmal meine Eltern wegen meines Einschlafens angerufen, und ich wollte nicht, dass man mir wieder meine Xbox wegnimmt, sodass ich dann nichts zu tun hätte. Man könnte argumentieren, ich hätte stattdessen ein Buch lesen können, aber ich bin Legastheniker und Lesen liegt mir wirklich nicht. Jedes Mal, wenn ich ein Buch anfing, fühlte es sich eher wie lästige Arbeit als wie Vergnügen an. Also ging ich mit meinem Freund zu den Fahrradschuppen und wir warteten, bis alle zu ihrem nächsten Unterricht zurückgekehrt waren, damit wir in Ruhe rauchen konnten, ohne dass uns jemand dabei erwischte und uns verpetzte, wie es oft vorkam. Als es endlich still wurde, zog mein Freund eine Zigarettenschachtel hervor, führte sie an seinen Mund und zog sich, wie man es in Filmen sieht, eine Zigarette heraus. Dann richtete er die Packung auf mich und ich zog eine missbilligende Miene. Langsam schüttelte ich den Kopf. »Komm schon, hör auf, so ein Schlappschwanz zu sein«, sagte mein Freund. »Du wirst mit 40 ein Loch im Hals haben, wenn du so weiter rauchst.« Ich entgegnete: »Es ist doch nur eine Zigarette. Wen kümmert's?« Er sagte mir daraufhin: »Mach schon mit.« Unter Gruppenzwang nahm ich schließlich eine Zigarette. Er zündete sie für mich an und dann auch seine eigene. Wir standen ein paar Sekunden schweigend da, bis er sagte: »Das ist doch schön, oder?« »Klar, die Stille ist schön«, antwortete ich. »Aber dass man nicht von Mr. Williams angeschrien wird, ist das schon nett. Aber Lungenkrebs zu kriegen, das ist überhaupt nicht schön.« Mein Freund wollte gerade etwas erwidern, als er die Farbeimer bemerkte, die an der Leiter zum Schuldach hingen. Ein diabolisches Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus und er schaute mich an, als hätte er gerade die beste Idee aller Zeiten gehabt. Ich blickte ihm fest in die Augen und sagte unmissverständlich: »Nein, mach das nicht.« »Ach komm schon, sei nicht so ein verdammter Feigling«, erwiderte er. »Ich gebe dir $10 dafür, dass du da hochgehst und auf der Werbetafel ein riesiges Penisbild malst.« In diesem Moment zeigte die Werbetafel auf dem Schuldach einen Tag der offenen Tür für neue Schüler im kommenden Jahr. Ein großer Tag für die Schule. $10, fragte ich, für das Hochklettern und ein Penisbild zu malen? Genau, sagte er, und mach's noch einmal. Unter dem Druck der Gruppe und verlockt von den vollen $10 nahm ich all meinen Mut zusammen, kletterte mit einem Farbeimer in einer Hand und einem Pinsel in der anderen die Leiter hinauf. Oben angekommen, versuchte ich, den Deckel des Farbeimers zu öffnen, was nicht leicht war, da diese Eimer noch ziemlich neu aussahen. Nachdem es mir endlich gelang, den Deckel abzuhebeln, tauchte ich den Pinsel in die Farbe und begann, das Bild, das mir aufgetragen worden war, auf die Werbetafel zu malen. Ich war gerade halb fertig mit meinem Meisterwerk, als mein Freund seine Zigarette ausstumpfte und laut rief, ich solle herunterkommen. »Warum?«, fragte ich ihn, während er auf den Hausmeister zeigte, der quer über den Schulhof lief, offenbar um mich zu fangen. In Panik, während ich versuchte, die Leiter hinunterzuklettern, stieß ich versehentlich gegen den Farbeimer, der daraufhin von der Dachkante rollte. Das machte alles nur noch schlimmer, denn als der Eimer mit solcher Wucht auf den Boden aufschlug, spritzte überall Farbe. Als ich halbwegs die Leiter hinabstieg, erhaschte ich einen Blick auf Evan. Er war völlig mit gelber Farbe übergossen. Unglücklicherweise schaffte ich es nicht rechtzeitig bis zum Boden und mein Freund war bereits vor Angst weggelaufen. Als ich endlich unten ankam, packte Evan meinen Arm und zog mich, ohne ein Wort zu sagen, in sein Büro. Kaum hatten wir sein Büro erreicht, öffnete er die Tür und stieß mich heftig hinein. So heftig, dass mir die Luft aus den Lungen gepresst wurde. Er knallte die Tür hinter sich zu und ich setzte mich zitternd an seinen Schreibtisch. Ich hatte große Angst. Nicht nur vor ihm, sondern auch davor, suspendiert zu werden oder Schlimmeres. Ich war noch nie oft in Schwierigkeiten gewesen und hatte furchtbare Angst, meinen bleibenden Eintrag in meinem Zeugnis zu beschmutzen. Er öffnete eine seiner Schubladen, zog einen Schraubenzieher heraus und holte einen Farbeimer von einem seiner Regale herunter, den er auf den Tisch stellte. Mit dem Schraubenzieher hebelte Evan den Deckel des Eimers ab und schlug den Schraubenzieher gegen den Tisch. Im Eimer befand sich offenbar frische blaue Farbe, ein brandneuer Farbeimer. Wütend stürmte Evan auf mich zu, packte mir die Haare und drehte meinen Kopf so, dass ich zum Fenster blickte. Er deutete auf die Werbetafel und sagte in seinem polnischen Akzent, »Also, du stehst auf Penis, was?« Zuerst antwortete ich nicht, bis sich sein Griff an meinen Haaren noch verstärkte. Nuschelnd sagte ich ein »Ja«, bevor er mich an den Tisch zog und begann, meinen Kopf in den Farbeimer hineinzuschieben. Ich schaffte es kaum, einen halben Atemzug zu holen, ehe mein Kopf vollständig in der Dosefarbe untertauchte. Ich begann zu treten und zu schreien, aber seine Hand hielt meinen Kopf weiterhin fest in der Dose. Nach einer gefühlten Minute zog er meinen Kopf endlich heraus und stieß mich heftig gegen sein Regal, das voller allerlei Kleinkram war. Er zog ein altes Tuch aus einer weiteren Schublade, warf es mir hin und befahl, »Reinig dich selbst!« Kurz bevor ich sein Büro verließ, sagte er in einem ruhigen Ton, »Also, wir sehen uns nach der Schule.« Da begann ich heftig zu atmen. »Das wird sich nicht von selbst reinigen«, fügte er hinzu und deutete auf das Kunstwerk auf der Werbetafel. Ich rannte dann zu meinem Spind, gab den Code ein, schnappte mir die Schlüssel für mein Fahrrad und fuhr aus purem Angstgefühl die ganze Strecke nach Hause, ohne anzuhalten. Über diese Erfahrung habe ich erst als Erwachsener gesprochen, als es bereits zu spät war, etwas zu unternehmen. Er weiß, was er seitdem noch mit anderen Schülern angestellt hat. Um Schulden zu vermeiden, lebte ich bei meinen Eltern und arbeitete mehrere Jobs, während ich die ersten beiden Jahre meines Studiums absolvierte. An Wochenenden arbeitete ich an der Kasse eines Kiosks und an fünf Abenden unter der Woche putzte ich ein kleines Bürogebäude in der Innenstadt. Ich möchte nun über einen bestimmten Vorfall sprechen, den ich in diesem Bürogebäude erlebte. Ich erinnere mich nicht mehr an den exakten Tag. Wenn man Vollzeit studiert und sieben Nächte pro Woche arbeitet, verschwimmen die Tage irgendwie. Ich hatte es gut, einfach alles so ordentlich wie möglich zu halten. Ohne die Hilfe meiner Eltern hätte ich es niemals rechtzeitig geschafft. Ich habe ihnen kürzlich ein Haus gekauft, nur um ihnen meine Dankbarkeit zu zeigen. An jenem Tag machte ich mir vor dem Aufbruch um ca. 22 Uhr noch ein kurzes Nickerchen. Meine Arbeitszeiten waren relativ flexibel. Solange ich meine Arbeit bis 5 Uhr morgens beendet hatte, konnte ich kommen und gehen, wie ich wollte. Ich putzte dieses spezielle Bürogebäude nun fast seit 8 Monaten. Es war Sommer und die Sonne war erst etwa eine Stunde untergegangen. Die Hitze des Pflasters strahlte wie eine riesige heiße Platte und der sonst entspannte Rhythmus der Sommerferien machte den Tag etwas lockerer. Ich kam frisch und mit offenen Augen an. Der Parkplatz war leer bis auf ein paar Autos am hinteren Ende. Diese Autos schienen nichts Aufregendes zu tun und da ich kein Sicherheitsmann war, schob ich mir das aus dem Kopf. Mein Abend sollte routinemäßig verlaufen. Ich sprang von einem Büro zum nächsten, leerte den Müll und erledigte einige kleinere Aufgaben, bevor ich zum krönenden Abschluss den Teppich saugte. Letzteres nahm immer am längsten in Anspruch. Der Staubsauger machte aus einer simplen Aufgabe etwas, das doppelt so lange und anstrengend war. Ich hatte schon mehrfach angedeutet, dass er ersetzt werden sollte, doch meine Bitte fand taube Ohren. Unwissend über das, was draußen vorging, konzentrierte ich mich etwa eine Stunde lang auf meine Arbeit. Als ich meine letzte Aufgabe beendet hatte, packte ich das Equipment zusammen und ging mit zwei riesigen Müllsäcken zum Müllcontainer. Kaum hatte ich den ersten Sack hineingeworfen, hörte ich eine Frau schreien. Es klang, als käme es vom vorderen Parkplatz. Ich hielt inne, um zuzuhören, entsorgte den zweiten Sack und machte mich auf den Weg zu meinem Auto. Ich hatte noch nicht einmal um das Gebäude herum geschaut, als das Schreien wieder einsetzte. Ich beschleunigte meinen Schritt in Richtung des Lärms. Als ich um die Ecke bog, sah ich die gleichen Autos, die ich Stunden zuvor bemerkt hatte, nun begleitet von einer Gruppe Männer, die torkelnd herumliefen und lachten. Ich kam etwas näher, um genauer hinzuschauen, und entdeckte eine Frau, die zwischen zwei der Autos auf dem Boden lag und ihr Gesicht hielt. Einer der Männer drängte sich über der Frau, schrie ihr Beleidigungen und Flüche entgegen, während ein Freund des Täters um sie herumstand und lachte. Eine weitere Frau tauchte aus der Dunkelheit auf, kniete sich hin und half der verletzten Frau. Ich hielt etwa 6 Meter Abstand und rief den Männern zu, die Frauen in Ruhe zu lassen. Sie schienen höchstens 18 Jahre alt zu sein, waren jedoch betrunken und möglicherweise auch high. Der junge Mann, der die Frau angegriffen hatte, starrte mich einen Moment lang mit glasigen, fragenden Augen an und sagte: »Hä?« Ich wiederholte meine Aufforderung, doch seine Begleiter mischten sich ein und forderten mich alle auf, mich zurückzuhalten und mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Das war etwas, das ich nicht einfach hinnehmen konnte. Ich näherte mich weiter, auch wenn ich zahlenmäßig unterlegen war. Ich konnte nicht zulassen, dass eine Frau direkt vor meinen Augen angegriffen wurde. Ich versuchte, meine Angst zu verbergen. Ich war zwar ein wenig verängstigt, aber ich hoffte insgeheim, dass sie zu betrunken seien, um wirklich Widerstand zu leisten. Es entstand ein kurzer Moment angespannter Stille, in dem wir uns alle anstarrten. Plötzlich, vermutlich aus Trotz, trat der Angreifer an die zweite Frau und trat sie. Nicht heftig, aber aufgrund ihres Rauschzustandes stürzte sie und schlug mit dem Kopf gegen eines der Autos. Die anderen Männer brachen in schallendes Gelächter aus, was mich vor Wut erzittern ließ. Ohne nachzudenken stürmte ich auf den Angreifer zu und riss ihn zu Boden. Ich landete mehrere kräftige Schläge, bevor seine Kumpels mich angriffen. Jetzt lag ich hilflos auf dem Rücken und die Situation eskalierte weiter, als einer der Jungen mir heftig gegen den Kopf trat. Ich zog mich zusammen und machte mich bereit, alles zu überstehen. Ich erkannte jetzt, dass ich mich in ihrer Kampfkraft getäuscht hatte. Selbst ein betrunkener Junge kann so hart treten, dass Dinge zerbrechen. Kurz bevor ich bewusstlos wurde, hörte ich einen kurzen Sirenenton. Das Treten hörte augenblicklich auf, doch ich wagte es nicht, mich zu rühren. Es verging eine gefühlte Ewigkeit, bis ich die Stimmen zweier älterer Männer hörte, die die Jungen zurechtwiesen. Es war die Polizei. Ich erfuhr später, dass sie zufällig vorbeigefahren waren, als sie 3 Jugendliche dabei beobachtet hatten, wie sie jemanden auf den Boden traten. Innerhalb von 15 Minuten waren 2 Rettungswagen und 3 weitere Streifenwagen vor Ort. Die Jungen wurden befragt und in Gewahrsam genommen. Und dummerweise, selbst nachdem sie nüchtern geworden waren, verweigerten die Mädchen, Anzeige zu erstatten, was mich nicht weniger erzürnte. Ich verbrachte die Nacht im Krankenhaus, wo ich an einer Gehirnerschütterung und 2 gebrochenen Rippen litt, neben anderen geringeren Verletzungen. Husten und Niesen waren wochenlang ein Albtraum. Nur einer der Jungen war über 18, der ursprüngliche Angreifer. Ich hoffte inständig, dass das bedeutete, er würde ins Gefängnis kommen. Doch leider war seine Familie sehr wohlhabend und stellte ihm offenbar einen erstklassigen Anwalt zur Seite. Anfangs versuchte man, Selbstverteidigung geltend zu machen, doch der Richter wies das pauschal zurück und ohne die Anklagen der Mädchen kam dieser kleine Idiot mit einer bloßen Ohrfeige davon, ebenso wie seine Komplizen. Mehrere Personen schlugen vor, dass ich die Familien auf Schadensersatz verklagen solle. Ich konsultierte einige Anwälte und diese rieten mir, es dabei zu belassen. Ein hungernder Student hatte keine Chance gegen solche Schwergewichte und es hätte mich zudem einem Gegenklageverfahren ausgesetzt. Ich nahm ihren Rat an. Nach ein paar freien Tagen kehrte ich in den Unterricht und zur Arbeit zurück. Jeder einzelne dieser miserablen Tage, bis ich wieder vollständig genesen war, ist mir seither im Gedächtnis geblieben. 11 Jahre sind inzwischen vergangen und heute bin ich selbst vollwertiger Anwalt. Ich arbeite derzeit unter der Staatsanwaltschaft in dieser Region und mein Gedächtnis ist lang. Ihr könnt gewiss sein, dass wenn sich mir jemals die Gelegenheit bietet, einem dieser kleinen Versager eins auszuwischen, ich es tun werde. Zu Ihrem eigenen Wohl. Sie sollten besser Ihre Finger im Zaum halten. Vor etwa kurzer Zeit, im Jahr 2009, arbeitete ich für den Hausmeister-Service meines Vaters. Ich hatte das Pech, mein Studium abgeschlossen zu haben und zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt ins Berufsleben einzusteigen. Die Wirtschaft war am Boden und niemand stellte ein. Mein Vater bot mir die Stelle an. Ich zögerte, denn ich hatte 6 Jahre an der Hochschule verbracht, um nicht nur für andere die Spuren zu beseitigen, doch da sich auch keine besseren Perspektiven boten, nahm ich sie an. Ich arbeitete als Hausmeister in Kirchen, Bürogebäuden und an vielen anderen Orten. Überall, wo jemand zum Putzen gebraucht wurde, wurde ich hingeschickt. Insgesamt war ich dort etwa 9 Monate tätig. Es passierte nicht viel, bis auf einen nervenaufreibenden Vorfall mit einem verärgerten ehemaligen Mitarbeiter. Die betreffende Person war ein älterer Mann namens Dewey, der schon viele Jahre immer mal wieder für meinen Vater gearbeitet hatte. Ich hatte ihn noch in der weiterführenden Schule kennengelernt. Er war stets sehr freundlich und kannte unzählige schmutzige Witze, die er mir immer erzählte, wenn wir uns im Büro oder in der Stadt begegneten. Ab und zu fand er einen besser bezahlten Job und arbeitete dort, bis er entlassen wurde. Dann kam er mit leeren Händen zu meinem Vater zurück und bat um seine alte Stelle. Mein Vater stellte ihn immer wieder ein, vielleicht aus Loyalität oder weil er Mitleid mit dem alten Mann hatte. Das letzte Mal, als Dewey von selbst gegangen war, lag etwa 2 Jahre zurück, bevor ich in das Unternehmen eintrat. Ein- oder zweimal pro Woche gingen Dewey und ich gemeinsam zu Aufträgen. Er war zuverlässig und ein harter Arbeiter. Laut meinem Vater war er das schon immer gewesen. Leider begann etwa in meinem 3. Monat dort der Dewey, den ich kannte, sich zu verändern. Seine sonst stets fröhliche und unbeschwerte Art begann langsam zu verschwinden. Die schmutzigen Witze hörten auf. Am schlimmsten aber war, dass ich zu glauben begann, er würde während der Arbeit trinken. Ich behielt meine Bedenken für mich, bis ich endlich die Gelegenheit hatte, mit ihm darüber zu sprechen. Eines Freitags gingen wir nach der Arbeit zusammen in eine Bar. Ich zahlte die erste Runde und bestellte uns einen Billardtisch, an dem wir spielten. Während des Spiels näherte ich mich behutsam meinem Anliegen, ohne direkt das Trinken anzusprechen, sondern sprach erst einmal seine jüngst düstere Stimmung an. Er wich der Frage aus und redete über andere Dinge. Ich blieb beharrlich und versuchte, ihn zur Rede zu stellen, ohne ihn wütend zu machen. Nach ein paar weiteren Bieren öffnete er sich und berichtete, dass seine Probleme vor allem ehelicher Natur waren und auch ein wenig seine Tochter betrafen. Seine Frau, die ihm seit 35 Jahren zur Seite stand, hatte nun über Scheidung gesprochen. Sie sagte, sie habe jeglichen Respekt vor ihm verloren, da sie es als Beschämung empfand, mit einem Hausmeister verheiratet zu sein. Außerdem hatten sie ständig finanzielle Schwierigkeiten. Sie hatten versucht, seine Situation zu verbessern, aber er verlor immer wieder seinen Job, weil er ständig nach besseren Möglichkeiten suchte, die aber nie von Dauer waren. Seine Argumente fanden offenbar taube Ohren. Verschlimmert wurde die Situation durch seine Tochter, die ständig Geld von ihren Eltern erbat. Schließlich hörte er auf, ihr etwas zu geben, doch seine Frau gab es ihr heimlich trotzdem, was zu heftigen Auseinandersetzungen führte und vermutlich ein großer Grund für die Scheidungsdrohungen war. An diesem Punkt fragte ich ihn schließlich, ob er während der Arbeitszeit trinke. Er strich dies nicht ab, sondern schwor, dass es nie wieder vorkommen würde. Ich nahm sein Wort und verbrachte den Rest des Abends in guter Stimmung mit ihm. Ich entschied mich, die Rechnung für uns beide zu übernehmen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass sich danach alles besserte, aber dem war nicht so. Das Trinken fing bald wieder an und mein Vater bekam schließlich Wind davon. Er führte ein privates Gespräch mit Dewey. Ich fragte keinen der beiden, was gesagt wurde, und mein Vater entließ Dewey auch nicht. Ich hoffte, das Problem würde sich von selbst lösen. Ich war wahrscheinlich zu jung, um zu erkennen, wohin die Situation führen würde. Nichts änderte sich. Im Gegenteil, es wurde schlimmer. Dewey begann, heimlich während unserer Einsätze zu trinken. Eines Tages war er bis zum Mittag betrunken und dann fing er an, ganz unentschuldigt zu fehlen. Ich deckte ihn, solange ich konnte, doch mein Vater fand letztendlich heraus, was vor sich ging, und er hatte genug. Trotz der 25-jährigen Freundschaft zwischen den beiden rief mein Vater Dewey an und hinterließ ihm eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter, in der er ihm mitteilte, dass er gefeuert sei. Ich nahm an, dass ich ihn nie wiedersehen würde, vielleicht gelegentlich in der Stadt, während die Wochen langsam vergingen. In meiner Freizeit verschickte ich Bewerbungen und drängte ehemalige Klassenkameraden wegen Jobchancen, da ich echte Angst hatte, für den Rest meines Lebens nur Böden zu wischen und Toiletten zu putzen. Ich hatte über $65.000 an Studiendarlehen und die Hochschule schien zunehmend wie eine riesige Zeit- und Geldverschwendung. Während ich in Selbstmitleid versank, ging es für eine andere Person weitaus schlechter. Am Zahltag saß ich nach der Arbeit im Büro und unterhielt mich mit meinem Vater, als Dewey hereinkam, um sich seine Rache zu holen. Er war deutlich betrunken und taumelte herein. Er ließ sich auf den Stuhl neben mir fallen und begann, meinen Vater anzuschreien, weil er gefeuert worden war. Seine Worte waren lallend und der Alkoholgeruch war überwältigend. Hätte es sich um irgendeinen anderen Menschen gehandelt, hätte mein Vater ihn sicher rausgeschmissen, aber Dewey war ein Freund. Ich sah den Schmerz in den Augen meines Vaters, während er versuchte, dem alten Mann klarzumachen, dass sein Verhalten nicht toleriert werden konnte. Die Situation eskalierte unerwartet, als mein Vater sagte: »Gehen wir einfach nach Hause zu Linda und schlafen gut. Morgen reden wir darüber.« Plötzlich wurde es still und mein Vater zog einen Revolver aus seiner Jackentasche. Ich erstarrte vor Angst und sah meinen Vater ernst und entschlossen an. Die Spannung war greifbar. Dewey lallte schließlich etwas in der Art: »Diese herzlose Schlampe hat mich verlassen, seitdem du mich gefeuert hast. Ich habe nichts mehr, nichts, wohin ich gehen kann.« Mein Vater äußerte ruhig sein Bedauern, erklärte aber auch seine Beweggründe. Die ganze Zeit saß ich da, starrte auf die Waffe und betete, dass sie nicht abgehen würde. Für mehrere Minuten führten die beiden alten Freunde ein merkwürdig klares Gespräch, als ob sie ganz normal über das Leben und das Wetter reden würden, während ich unablässig die Waffe anstarrte. Dann, genauso plötzlich, steckte mein Vater die Pistole wieder in seine Tasche. Er lächelte kurz und schob Deweys Gehaltscheck über den Tisch. Die beiden schüttelten sich die Hand und Dewey taumelte aus dem Büro. Ich war fassungslos. Später, weil ich etwas verpasst hatte, fragte ich meinen Vater, was er gesagt habe. Aber seitdem, als die Waffe auftauchte, hatte ich kein einziges Wort mehr verstanden. Ich sagte ihm, dass wir, falls Dewey am Montag nüchtern zurückkäme, über eine Wiedereinstellung und vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung sprechen könnten. Ich konnte es kaum glauben. Ein Mann hatte mir quasi eine Gehaltserhöhung angeboten, nachdem er mit einer Waffe bedroht worden war. Ich bestand darauf, die Polizei zu rufen, doch mein Vater weigerte sich kategorisch. »Dieser alte Mann hat keinen gemeinen Bonuskörper«, sagte er. Ich sah den Schmerz in seinen Augen, denn er war niedergeschlagen und brauchte jemanden, der ihm zuhörte. Ich hätte von Anfang an sein Freund sein sollen, anstatt nur sein Chef zu sein. Er brauchte mich, und ich hatte ihn im Stich gelassen. Dieser Tag erinnerte mich daran, immer für seine Freunde da zu sein. Dewey ging nach Hause mit einem Taschen voller Geld und wurde bewusstlos. Es war wahrscheinlich das erste Mal in Wochen, dass er lächelte. Ich hatte meine Zweifel, ließ mich aber von meinem Vater überzeugen. Am Montag um 8 Uhr kam Dewey tatsächlich nüchtern ins Büro. Er und mein Vater sprachen über eine Stunde lang miteinander. Als sie wieder herauskamen, strahlten beide über beide Maßen und Dewey kam auf mich zu, um sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Er streckte mir die Hand entgegen und wir schüttelten sie. Ich nahm die Entschuldigung an, aber innerlich blieb mir der Vorfall bitter im Gedächtnis und das blieb es noch viele Jahre. Ich hielt während meiner verbleibenden Zeit dort Abstand und sprach nur, wenn es unbedingt nötig war. Am letzten Arbeitstag erfuhr ich schließlich, dass mein Vater Dewey zu einem gleichberechtigten Partner in der Firma gemacht hatte. Ungeachtet seiner Mängel hatte Dewey über die Jahre hinweg Loyalität bewiesen. In den Augen meines Vaters hatte er sich diesen Status redlich verdient, was ihm den finanziellen Komfort geben sollte, den er so lange gesucht hatte, vielleicht sogar dazu beitragen würde, seine Ehe mit Linda zu retten. Mein Vater ging davon aus, dass ich kein Interesse daran hatte, das Unternehmen zu übernehmen, und so würden sie nach seinem Rückzug einfach weitermachen. Ich bliebe frei, meine Meinung zu ändern oder unseren Familienanteil an Dewey zu verkaufen. Insgesamt war es die beste Entscheidung, trotz meiner anhaltenden schlechten Gefühle gegenüber Dewey. In den folgenden Jahren haben Dewey und mein Vater das Unternehmen sogar verdoppelt. Die letzten Jahre waren zwar ein kleiner Rückschlag, doch sie haben ihn deutlich besser überstanden als manch anderer. Derzeit habe ich nicht vor, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Auch mein Sohn zeigt, genau wie ich, kein Interesse an der Firma. Mein Vater besteht darauf, dass die Wahl ganz bei mir liegt. Geld ist für mich nicht das Entscheidende. Meine Beziehung zu Dewey hat sich in den Zwischenjahren wieder verbessert und ich habe sogar darüber nachgedacht, meinen Anteil an seinen Enkel zu übergeben. Aufgrund seines nachlassenden Gesundheitszustands hat der Junge mittlerweile den Großteil von Deweys Aufgaben übernommen. Er ist ein fleißiger Arbeiter, genau wie sein Großvater, und ich denke, dass das Erbe meines Vaters in besseren Händen wäre. Thank you. Ich habe lange Zeit als Hausmeister für verschiedene Firmen und an unterschiedlichen Orten gearbeitet. Etwas, das ich tatsächlich gern gemacht habe, wenn man es glauben kann. Als Hausmeister ist man nicht ständig in unmittelbarer Nähe zum Chef. Manchmal muss man den ekelhaftesten Dreck aus den schmutzigsten Ecken beseitigen, aber man bekommt auch Werkzeuge, die einem die Arbeit erleichtern. Meistens arbeitet man allein, schaltet seine Kopfhörer ein und genießt den Tag. Die einzige Zeit, in der das Hausmeisterdasein außer Kontrolle geriet, war an der Oberschule, in der ich früher tätig war. Genau dort ereignete sich auch meine erschreckendste Begegnung, und es versteht sich von selbst, dass dies der letzte Ort war, an dem ich als Hausmeister arbeitete. An dieser Schule liefen die Kinder etwa alle 5 Minuten durch die Flure, um zu ihren nächsten Unterrichtsstunden zu gelangen. Meist sahen sie mich bei meiner Arbeit in den Toiletten oder in den Gängen zwischen den Klassenräumen. Die meisten dieser Schüler waren wirklich nette Kids. Viele ließen mich einfach in Ruhe und einige fragten sogar, wie mein Tag verlaufen sei. Es waren Kinder, die selbst darauf achteten, nach sich aufzuräumen und sich sogar die Freiheit nahmen, den Müll aufzuheben, den jemand anderes liegen gelassen hatte. Diese Kinder verstanden, dass der Job eines Hausmeisters durchaus anstrengend sein kann, wenn man das Verhalten der Menschen im Gebäude berücksichtigt. Doch wie an jeder Oberschule gab es auch einige Außenseiter. In meinem Fall gab es eine Gruppe von 3 Kindern, die es sich immer zur Aufgabe machten, Witze zu reißen, wann immer sie an mir vorbeigingen. Der Anführer der Gruppe war ein großer, dünner Junge namens Jared. Jared war normalerweise der Erste, der etwas sagte, wenn er mich zwischen den Unterrichtsstunden sah. Falls seine Sticheleien und Witze nicht einmal ein einziges Lachen hervorriefen, warf er seinen beiden Kumpels einen drohenden Blick zu, bis diese sich zu einem gekünstelten Kichern hinreißen ließen. Ich merkte, dass sie Angst vor ihm hatten. Alle 3 Jungen waren schmutzig und rochen so übel, dass ich allein am Gestank ihrer Ankunft wittern konnte. Ich glaube nicht, dass sie sich jemals richtig gewaschen haben. Ich weiß nicht, ob sie es einfach nicht wollten oder ob sie Probleme zu Hause hatten. Letzteres beunruhigte mich sehr, denn ich war immer der Überzeugung, dass die Problemkinder diejenigen sind, die ein miserables Leben zu Hause haben. Früher fragte ich mich oft, ob das bei Jared der Fall sei, aber nach dem, was ich erlebt hatte, empfand ich schließlich Mitleid mit seinen Eltern. Während meiner 2 Jahre an genau dieser Schule liefen diese 3 Jungen regelmäßig an mir vorbei und riefen dumme Sprüche, die sie witzig fanden. Dinge wie, hey, du solltest in ein paar Minuten mal in der Toilette nachsehen, ich werde sie gleich zerstören. Oder muss wohl spaßig sein, Mindestlohn zu kassieren und Dreck aus dem Urinal aufzusammeln. Und ja, sie machten wirklich keine Scherze. Ich fand oft ihren Mist in den Urinalen. Glaub mir, ich habe dem Schulleiter gesagt, dass ich diesen buchstäblichen Dreck nicht länger ertragen werde. Jared und seine Gruppe wurden deswegen ein paar Mal suspendiert. Doch wenn Jared zurückkam, begann er nur, noch schlimmere Dinge zu machen. Ich glaube, ich hatte ihn provoziert und ihm damit Probleme mit dem Schulleiter eingebracht. Sein Mobbing wurde bald grausamer. Ohne seine Gruppe suchte er nach Ausreden, um dem Unterricht zu entkommen, nur um mich dann zu finden. Wenn er allein mit mir im Flur oder in der Toilette war, stand er einfach da und starrte mich an, als wäre ich ein Stück Müll. Ab und zu sagte er Dinge wie, du bist echt Abschaum. Du bekommst quasi nichts, um die Böden sauber zu lecken wie ein Hund. Eine weitere unheimliche Sache war, dass er mir überall hin folgte. Ich sagte ihm immer wieder, dass er zurück in den Unterricht solle. Aber er ignorierte mich und ich fragte mich, warum seine Lehrer so lange nicht nachfragten, wo er gewesen sei. Eines Tages, als er mich im oberen Jungen-WC antraf, sah ich ihn mit dem Hallpass in der Hand, den ihm der Lehrer gegeben hatte. Er stand an der Tür des WCs, während ich gerade dabei war, die Installationen zu reinigen. Zuerst sagte er nichts und ließ mich einfach unbehaglich in seinem Blickfeld stehen, während er mich beobachtete. Als ich zur Spüle ging, um mir die Hände zu waschen und fertig zu machen, sprach er plötzlich, ich wette, wenn du stirbst, wird sich niemand darum kümmern. Wahrscheinlich würden sie nicht mal das Geld für deine Beerdigung verschwenden. Was zum Teufel soll das denn für ein Spruch sein, den man zu einem Erwachsenen sagt? Ich sah ihn an und entgegnete spitz, was ist dein Problem? Sind deine Eltern verwandt oder so? Sobald die Worte aus meinem Mund kamen, bereute ich sie sofort. Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich war einfach zu wütend, man muss verstehen, wie sehr mich seine ständigen Belästigungen schon genervt hatten. Diese Antwort schien ihn jedoch wirklich zu erzürnen. Er löste sich von der Türlehne und ging auf mich zu. Ich hielt stand, obwohl er nur ein Kind war und ich ein erwachsener Mann. Ein einziger Schlag ins Gesicht hätte mir meinen Job kosten können, aber es hätte dem Jungen eine Lektion erteilt, falls er noch etwas Dummes anstellen wollte. Doch ich hatte nicht damit gerechnet, dass Jared plötzlich eine Waffe unter seiner Jacke hervorziehen würde, eine schwarze Pistole irgendeiner Art. In dem Moment, als ich sie sah, weiteten sich meine Augen und mein Mund tat sich auf. Ich taumelte zurück, während er die Waffe auf mich richtete und sich mir näherte. Er kam direkt auf mich zu und drückte den Lauf mit solcher Wucht an meine Stirn, dass ich spürte, wie Blut über mein Gesicht lief. Wenige Augenblicke später blickte ich in sein Gesicht, das sich vor reiner, unbändiger Wut verzerrt hatte. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Mein Herz schlug so heftig, dass ich dachte, es würde aus meiner Brust springen. Etwas an der Tatsache, dass ein völlig durchgedrehter Junge eine Waffe hielt, machte mir noch mehr Angst. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich es vorziehe, von einem Erwachsenen mit einer Waffe bedroht zu werden, als von einem Jugendlichen, dessen Gehirn noch nicht vollständig entwickelt ist. Als er erneut auf mich losging, schnaubte er: »Du denkst wohl, du hättest das Recht, mit mir zu reden, du alter Abschaum.« Ich schloss die Augen und versuchte nicht zu stammeln, denn ich wusste nicht, wozu dieser Junge fähig war. Sicherlich würde er mich nicht einfach so erschießen, oder etwa doch. Plötzlich hob er den Lauf von meinem Kopf und der Schmerz ließ nach. Ich öffnete meine Augen und sah, wie er aus dem Badezimmer ging und die Waffe wieder in seinen Mantel steckte. Ich blieb etwa eine Stunde in diesem Badezimmer, in der Zeit, in der weitere verunsicherte Kinder hereinkamen, die sich wahrscheinlich fragten, warum der Hausmeister so verängstigt war. Niemand wollte wohl nachfragen, und ich konnte es ihnen auch nicht verdenken. Etwa 90 Minuten später, als der Unterricht wieder stattfand, trat ich langsam aus dem jungen WC und checkte die Flure. Links, rechts, überall. Doch Jared war nirgends zu sehen. Ich war mir sicher, dass er irgendwo auf mich lauerte. Ich musste unbedingt jemanden informieren. Dieser Junge hatte eine Waffe in der Schule. Was, wenn er sie auf andere Schüler richten wollte? Ich rannte so schnell, wie ich es seit Jahren nicht mehr getan hatte, direkt ins Büro der Schulleiterin. Kaum angekommen, berichtete ich ihr alles. Sofort rief sie den Sicherheitsbeauftragten der Schule an und informierte ihn über die Lage. In so einem Fall würde die Schule normalerweise in den Lockdown gehen. Doch wenn Jared wieder in den Unterricht zurückgekehrt wäre, hätte man ihn in einem Raum mit vielen anderen Schülern eingeschlossen, die schnell zu Zielen werden könnten. Stattdessen überprüften sie seinen Stundenplan, kontaktierten diskret seine Klassenlehrerin, um zu erfahren, ob er im Klassenzimmer war, und nachdem sie mehrere Klassenräume kontrolliert hatten, wurde die Schule schließlich in den Lockdown versetzt. Doch von Jared war keine Spur mehr zu finden. Er musste die Schule verlassen haben. Die Polizei suchte in den folgenden Tagen in der ganzen Stadt nach ihm, und es dauerte eine Weile, bis man das Schicksal des Jungen feststellen konnte. Jared nahm sich das Leben. Er wurde, wie man sagt, tief in einem Bach in den Wäldern nahe der Schule gefunden. Mein Herz sank, als ich die Nachricht hörte. Dieser Junge war zerrüttet, sein Verstand war nicht in Ordnung, er brauchte wirklich Hilfe. Am Ende hatte mich dieser Vorfall zwar zutiefst verängstigt, aber ich empfand auch Mitleid mit ihm. Eines Tages sprach ich sogar mit seinen Eltern, um ihnen mein Beileid auszusprechen. Was mich jedoch am meisten schockierte, war ihr Verhalten nach dem Tod ihres Kindes. Natürlich waren sie traurig, aber sie wirkten mehr als alles andere erleichtert. Bevor man sie dafür verurteilt, sollte man ihre Geschichte kennen. Jared war schon immer weit mehr als ein Problemkind. Schon als kleiner Junge ertappten seine Eltern ihn häufig dabei, wie er Tiere fing und quälte. Eines Tages fanden sie ihn im Keller, wie er Streichhölzer anzündete und in einen Hund stach, den er in einen Käfig gesperrt hatte. Er hatte dem Hund mit Klebeband den Maulkorb befestigt, um dessen Schreie zu dämpfen. Es handelte sich um den Hund des Nachbarn, der in den vergangenen Tagen vermisst worden war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten seine Eltern die Zeichen geleugnet, doch dann erkannten sie, dass Jared längst eine psychologische Behandlung hätte bekommen müssen. Er ging bereits regelmäßig, einmal in der Woche, zu einem Psychologen. Als Jared älter wurde, quälte er seine Eltern weiterhin. Wenn er nicht gerade Dinge zerbrach, um sie zu verärgern, stellte er Fallen auf, etwa mit Reißzwecken in dem Bürostuhl seines Vaters, Nadeln an den Lichtschaltern oder Shampoo, das mit Bleichmittel vermischt war. Er klang wie ein Psychopath, und gewiss, er war einer, aber trotzdem kann ich nicht umhin, Mitleid mit ihm und seinen Eltern zu empfinden. Er war unvollkommen geboren, und seine Eltern taten wirklich ihr Bestes, um ihn zu fördern, aber an Jared ließ sich einfach nichts ändern. Wo auch immer er jetzt ist, ich hoffe, dass er keinen inneren Schmerz mehr hat. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass seine Eltern diesen Verlust überwinden können und ein neues Leben ohne diese Last oder diesen Fluch beginnen können.